Ich weiß, dass ich bei Nur ein paar Nächte irgendwann hoch verzweifelt war, weil ich das Buch nicht mehr gesehen habe. Ich habe einzelne Szenen gesehen und dachte irgendwann, aber ich habe doch genau das schon mal so geschrieben. Und dann saß sie da und hat mir erzählt, wie ihre Geburt war. Alter, ich saß da und war wirklich so, ey, wie kann es sein, dass ich als Mitte-30-jähriger Mann so viele Dinge nicht weiß? Ich war dann vor, weiß ich nicht, mittlerweile 5, 6 Jahren an dem Punkt, wo ich auch wirklich sehr böse war auf diese ganze Branche und dachte, ich habe keinen Bock, ich will nicht noch mehr Energie und Herzblut reinstecken, nur um seit knapp 20 Jahren Absagen zu kassieren. Lange Jahre dachte ich, das ist mein Ziel, das will ich machen, vom Bücherschreiben leben können. Mhm. Und mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass es nicht der Fall ist.
Hi und willkommen bei Lieblingslit, dem Podcast, in dem ich mich mit AutorInnen und Literaturprofis auf ihren Lieblingsdrink zusammensetze und über Werk, Werdegang und literarische Lieblinge spreche. Mein Gast ist Fabian Neithardt, der unter anderem die Romane Immer noch wach und Nur ein paar Nächte geschrieben hat. Beruflich ist Fabian allerdings wortwörtlich auf sehr viel mehr Hochzeiten unterwegs. Er ist gelernter Drehbuchautor und hat zum Beispiel für GZSZ und Alles, was zählt geschrieben, arbeitet als Trauredner und professioneller Sprecher für Radio und Hörbücher, bloggt und gibt Workshops, zum Beispiel im kreativen Schreiben. Ich habe Fabian in seiner Nochheimat Stuttgart besucht, wo wir über seinen langen, langen Weg zum ersten Buch bei einem Verlag und seine Anfänge im Self-Publishing gesprochen haben. Außerdem geht es um intensive Recherche zu Themen wie der Geburt und dem Mutter- oder auch Nicht-Muttersein. Natürlich hat Fabian auch seine Lieblingsbücher mitgebracht. Vor allem ein amerikanischer Autor hat es ihm seit seiner Jugend angetan. Dieses Gespräch ist mal wieder ein Tieftauchgang. Nehmt euch also Zeit und einen Kaffee oder vielleicht mal einen Tee oder Negroni und ab dafür. Ja, hi, willkommen bei Lieblingslit, lieber Fabian Neithardt bzw. Fabi.
Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch total. Wir machen heute ja einen Tieftauchgang in dein Werk und in dein Werden als Autor.
Ja.
Und natürlich auch in das, was du so liest und was du so schreibst. Mhm. Die wichtigste Frage aber zuerst, wie geht's dir?
Ich würde sagen, es ist gerade sehr, sehr viel, weil so ganz viele Dinge im Umbruch sind bei uns, was so neuer Lebensmittelpunkt angeht. Und das ist einerseits ganz schön, aber auf der anderen Seite auch immer ein bisschen anstrengend, wenn eben so alte Bahnen, die man jahrelang gefahren hat, aufgebrochen werden und dann man guckt, wie es weitergeht und wie man sich eben seinen neuen Weg durch diesen Urwald von Leben schlägt. Und das merke ich gerade schon, dass es gerade sehr viel ist und ganz viel sich verändert. Und manchmal bin ich dann auch einfach sehr überwältigt, dass es dann doch manchmal auch zu viel ist. Aber abgesehen davon muss ich sagen, ich bin gesund, wir sind gesund, ich darf mein neues Buch schreiben und habe mit Heimann einen ganz großartigen Verlag, der mit mir weiterarbeiten möchte und ich mit ihnen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Deswegen, ja, ist gerade viel, aber erstmal auch sehr viel Gutes dabei.
Ja, vieles finde ich auch ein gutes Stichwort, weil als ich mich so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet habe, ist mir dieses Wort auch immer mal wieder durch den Kopf gegangen.
Ja.
Weil du gerade nicht nur, vielleicht zur Erklärung, was deine neuen Bahnen angeht, wir haben ja eben vorab auch schon ein bisschen gesprochen, du und deine Partnerin, ihr pendelt gerade viel zwischen Hamburg, eurer, ja, dann hoffentlich bald neuen Heimat.
Richtig.
Und Stuttgart, deinem derzeitigen Zuhause. Und abgesehen aber von deinen, ja, Wohnorten machst du auch beruflich sehr viel.
Ja.
Da würde ich sagen, kommen wir gleich noch zu.
Yes.
Ich möchte erstmal mich nochmal bedanken, nämlich, ja, ich habe dich in den Podcast eingeladen, aber durfte dafür zu dir nach Stuttgart gerade noch kommen, also wir sind nicht in Hamburg, vielleicht beim nächsten Mal.
Genau.
Und hier wohnst du schon sehr, sehr lange, und zwar in einer WG.
Genau.
Hier sitzen wir gerade in deinem richtig, ja, schönen und gemütlichen Wohnzimmer. Es stehen Blumen auf dem Tisch und natürlich auch dein oder eins deiner Lieblingsgetränke, da kommen wir gleich zu. Und ja, generell ist immer super spannend für mich, in die Arbeits- und natürlich Lebens- sozusagen Orte meiner Gäste, gut, du bist jetzt mein Gast Nummer 2, einzublicken. Und darum geht es natürlich heute auch im Gespräch. Ich habe ja eben schon das Stichwort viel benutzt, dass du eben auch eher beruflich unterschiedliche Dinge machst. Natürlich habe ich mir deine Vita angeguckt. Wir kennen uns ja auch, abgesehen davon, schon eine Weile. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber unter anderem steht auf deiner Vita, und das würde ich gerne einfach vorab, bevor wir das alles ein bisschen von vorne aufrollen, habe ich mir das so rausgepickt. Du wirst als Straßenpoet bezeichnest oder bezeichnest dich selber als solchen,
ja,
der mit Schreibmaschine in der Fußgängerzone sitzt und Texte auf Zuruf schreibt. Machst du das immer noch? Und kann man dich hier in Stuttgart oder in Hamburg vielleicht neben Meckes antreffen und dir sagen, hey, schreib mal was? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist richtig, das steht in vielen Vitas noch drin. Vor wirklich vielen Jahren, als ich so angefangen habe mit Schreiben und meine Wurzeln liegen so unter anderem im Poetry Slam Bereich, war ich natürlich auch ganz viel online unterwegs, in so Online-Foren. Und da hat irgendjemand mal gesagt, ah, deine Texte, die haben sowas so ein bisschen auch so Beat-Generation-mäßiges und haben sowas sehr nah an der Lebensrealität Seiendes, so an der Straße Seiendes. So. Und das mochte ich total und dachte, ja, das finde ich gut. Das mag ich so quasi sehr nah an der Realität zu sein. Und daher kommt dieser Begriff Straßenpoet, weil ich das irgendwie ganz schön fand, Dinge so direkt aus dem Leben zu greifen und daraus Geschichten zu erzählen. Und dann hatte ich vor knapp 15 Jahren jetzt so meine Hochzeit der Schreibmaschinensammelphase und hatte dann irgendwann mal hier so 40 Schreibmaschinen stehen. Und Schreibmaschinen sind leider ziemlich große Geräte. Das wird sehr schnell voll und das heißt, irgendwann ist das auch wieder abgeflaut. Und jetzt in der Wohnung stehen gerade 2, glaube ich. Aber so an verschiedenen Orten verteilt, in meinem und dem Leben der Leute um mich herum stehen noch mehrere Schreibmaschinen. Und ja, es gab eine ganze Zeit, da bin ich sehr aktiv auf so Kunstmärkten gewesen. Hier in Stuttgart gibt es die Lange Nacht der Museen, da saß ich dann mit dabei und so. Und habe dann da tatsächlich Texte auf Zuruf geschrieben. Das bedeutet, Leute sind gekommen und haben manchmal gesagt, schreib mir einen Text über Mond, Rohrzucker und Pelikane. Und dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und habe dann daraus einen Text formuliert. Aber manchmal kam auch jemand und hat gesagt, meine Oma wird heute 75 und ich mag die total, weil kannst du dir eine schöne Geburtstagskarte schreiben? Dann habe ich das gemacht.
Und gibt's das, die Texte noch?
Tatsächlich habe ich fast alle irgendwie abfotografiert und irgendwo gibt es ein großes Archiv. Aber wir reden von vor knapp 10 bis 15 Jahren. Das heißt, da ist noch nichts mit, oder nicht in der Form mit so Text Recognition oder sonst was. Also wenn, müsste ich mich hinsetzen, müsste die alle abtippen nochmal. Und
auf der Schreibmaschine.
Auf der Schreibmaschine nochmal, genau. Also damals habe ich einfach natürlich den Leuten immer die Texte mitgegeben. Und das Schöne ist natürlich auch gleichzeitig das Traurige. Eine Schreibmaschine macht ja eine sehr schöne analoge Version eines Textes, aber halt eben auch nur die. Und das heißt, du hast keine Kopie davon. Mittlerweile muss ich sagen, ja, die Schreibmaschine steht da und ja, manchmal verwende ich sie noch. Es passiert aber immer weniger, dass ich das mache, weil dafür gibt es dann andere Dinge, die so in den Vordergrund gerückt sind.
Absolut. Wunderbare Überleitung. Weil natürlich kommen wir auf die anderen Dinge auch noch zu sprechen. Bevor wir jetzt aber ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen, kommen wir erstmal zu deinen Lieblingen. Lieblingslit, da ist der Name Programm. Unter anderem habe ich dir heute deinen Lieblingsdrink kredenzt. Yes. Das war nicht sehr schwer. ja, wir stoßen jetzt gleich erstmal an und dann erzählst du uns noch ein paar weitere Darlings von dir. Wir stoßen heute an mit einem, wie gesagt, verhältnismäßig sehr einfachen Drink. Ich hätte dir ja auch einen Cocktail deiner Wahl kredenzt, aber du hast dich für schwarzen Tee entschieden.
Yes.
Yes, ich habe nicht irgendeinen Tee immerhin mitgebracht, sondern eine Traditionsmarke aus jenem Land in Europa, das den Tee quasi in unseren Kontinent gebracht hat oder es zumindest ein Stück weit für sich als Nationalgetränk claimt. Ich persönlich verbinde schwarzen Tee auch vor allem mit dem Land. Also ich habe mal, als ich 16, 17 war, ein Austauschjahr gemacht England und das war möglicherweise das verrückteste Jahr meines Lebens. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahrzehnte, aber bis heute bin ich damals als Schülerin halt irgendwie in ganz unterschiedlichen Gastfamilien gewesen und die waren sehr lustig, könnte man sagen.
Das glaube ich.
Und damals habe ich sehr viel schwarzen Tee mit viel Zucker und Milch getrunken und genauso trinke ich ihn heute auch noch. Was verbindest du mit schwarzem Tee? Hoffentlich keine Crazy Brits. Erzähl mal, warum trinkst du ihn gerne?
Tatsächlich nicht, ja. Ich trinke den gern, weil meine Mama aus Polen kommt und das für uns immer schon das Heimgetränk war. Also ich bin groß geworden bei meiner Mama, aber vor allem auch bei meiner Oma mit Schwarztee. Das Bild meiner Großmutter, die ist seit 14 Jahren tot, ist für mich, dass dort auf diesem Küchentisch so eine Glaskaraffe steht, wie man die kennt von so Filterkaffeemaschinen, so eine Glaskanne. Und schwarzer Tee, vielleicht so ein Müh zu lang gezogen, mit Zitrone und sehr viel Zucker. Damals noch hat dann meine Mama, aber auch meine Oma genauso, die Zitrone mit so einem Löffel so richtig ausgekratzt. Das heißt, da schwimmen richtige Stücke des Fruchtfleisches. Und das Bild von diesem bernsteinfarbenen Tee, der sich so langsam dreht noch, weil der gerade umgerührt wurde, das ist so ein Bild meiner Kindheit. Und tatsächlich bin ich aber, also ist das einfach geblieben bis heute. Ich habe den Zucker irgendwann weggelassen, aber bis heute trinke ich fast jeden Tag 1 bis 2 Kannen Schwarztee mit Zitrone. Und dann tatsächlich eher selten, dass ich da dann Milch reinmache.
Aber dafür kein Kaffee.
Dafür kein Kaffee, genau. Ja. Mhm. Kaffee ist eins der Dinge, die auf denen ich glücklicherweise nie hängen geblieben bin. Ja.
Genauso wenig wie Alkohol. Ne?
Genau.
Das ist ja, ja auch gar nicht.
Der Alkohol tatsächlich, also Kaffee habe ich nie getrunken, immer wieder haben Leute gesagt, ey, guck mal, probier mal den, weil dann.
Ja, würde ich jetzt auch gerne machen, aber ich erspare dir das mal.
Nee, tatsächlich Kaffee habe ich nie getrunken. Alkohol, da bin ich schon mit groß geworden. Wie gesagt, polnische Familie, da kommt man nicht drum rum. Mein Vater ist aus Italien, meine Mama ist aus Polen. Ich bin groß geworden mit Wodka und Wein. Und habe dann vor 15 Jahren, 2009, wahrscheinlich haben wir alle mal diesen Moment, wo wir irgendwie zu viel getrunken haben und am nächsten Tag sagen, Alter, nie wieder Alkohol. Und irgendwas.
Aber du hältst dich
dran. Ja, tatsächlich. Irgendwas hat es gemacht, dass ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch. Und dann war das, da war ich halt Anfang 20 und dann war das auch ein bisschen tricky, weil das in der Zeit trinkt man halt so. Mhm. Und da an den Punkt zu kommen, dass die Leute nicht jedes Mal sagen so, hey, was ist los, warum trinkst du heute nicht? So. Das hat ein bisschen gedauert, aber eigentlich auch gar nicht so lang. Und ich muss sagen, also zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, ich habe einfach genetisch gesehen Glück. Mir fehlt es überhaupt nicht. Also es ist gar kein Craving nach Alkohol. Und auf der anderen Seite mittlerweile, seit ein paar Jahren weiß ich, dass ich Migräne habe. Und wenn ich im Nachhinein mich daran erinnere, wie meine Hangover immer waren, würde ich fast sagen, das waren gar keine im klassischen Sinn Hangover, sondern das war halt einfach jedes Mal ein Migräneanfall, nachdem ich Alkohol getrunken habe. Das bedeutet aber, für mich hat es sich nie gelohnt. Also ich wusste einfach, wenn ich jetzt trinke, am nächsten Morgen wird es scheiße. So. Mm. Und das hat sich nie gelohnt. Und deswegen bin ich da sehr schnell, oder sehr einfach, muss ich sagen, ja, an den Punkt gekommen, dass ich einfach keinen Alkohol getrunken habe und fahre damit sehr, sehr gut.
Ja, glaube ich dir. Der unmittelbare Preis für dich war hoch, aber für viele ist er eher der möglicherweise langfristigere Preis hoch und wir können das doch schon wegignorieren, wenn man nicht mit sowas Lästigem wie Migräne zu kämpfen hat.
Ja, tatsächlich.
Aber ja, die Frage ist, was ist weiser am Ende oder smarter?
Ja, ich würde sagen, ich habe das Glück, dass es mir erstmal gar nicht so sehr schmeckt und zweitens mal, dass da nichts in mir ist, die da sagt, oh, ich muss das jetzt aber machen.
Wir kommen heute auch, glaube ich, sehr gut ohne durchs Gespräch.
Yes.
Genießen einfach unseren schwarzen Tee und daran anschließend noch eine kleine Frage. Brauchst du eigentlich immer ein Getränk? Bist du so ein Typ, der immer ein Getränk auf dem Schreibtisch auch braucht, immer, wenn du schreibst? Ja, immer. Ich auch.
Immer. Egal, nicht nur Schreibtisch.
Die 2 Kannen schwarzer Tee.
Ja, genau. Die aber halt auch. Ich habe so eine riesige, so 1,5 Liter Trinkflasche. Und auch das einfach spätestens seit der Migräne, weil halt klar ist, dass Trinken eines der Dinge ist, die das schon gut in Schach hält. Nee, immer. Immer irgendwie Tee, Wasser, Spezi, Malzbier, Mate.
Das ist auch die Liste, die du mir angeboten
genau,
hast.
Genau.
Ich habe mir schwarzen Tee ausgesucht, weil ich finde, es ist ein sehr gemütliches Getränk
ja,
im Gespräch.
Ist es.
Und hat das Herz auch natürlich leicht zu transportieren.
Total, ja, sehr leicht.
Wenn man
ja
mit Mikrofon und Co. nach Stuttgart ja reist, dann sind so ein paar Teebeute die kleinste Sorge.
Ja, das stimmt.
Ja, geht mir aber ganz genauso, wobei ich ein absoluter bekennender Coffeeholic bin und das gehört irgendwie dazu. Aber auch zu dem Punkt, dass ich zum Beispiel ja, ab 15 Uhr ist nicht mehr so eine gute Idee für mich, Kaffee zu trinken.
Ja.
Dann habe ich mir wirklich, und ich trinke gerne schon guten Kaffee und schon geröstet und irgendwie aus so einer lokalen Rösterei oder so. Aber ab 15 Uhr trinke ich dann den billigsten Decaf,
ja,
den du dir vorstellen kannst. Hau ich mir einfach rein, weil irgendwie dieser Geschmack, ich verbinde das jetzt mit Schreiben.
Ja, so, kann ne? ich total verstehen. Ja.
Das ist wie so ein Trigger.
Ja,
ja, interessant. Kommen wir noch zu 2, 3 anderen Lieblingen von
yes
dir. Erstmal, übrigens, wir sitzen hier ja, wie schon gesagt, sehr gemütlich in deinem WG-Wohnzimmer mit offenem Fenster. Sollte man sowas wie Kirchenglocken oder Vögel oder so aus der Stuttgarter, naja, Innenstadt ist es nicht, aber
dem Stuttgarter Westen.
Dem Stuttgarter Westen, danke. Ja. Hören, dann gehört das einfach zur Atmosphäre. Wir machen
genau
die Fenster bleiben auf. Was ist denn dein Lieblingsausblick?
So Ausblick wie in tatsächlich Aussicht.
Genau, also gar nicht metaphorisch, sondern ja. Du stehst an irgendeinem Fenster zum Beispiel oder auf einer Brücke.
Also einen, den ich regelmäßig habe, ist für Menschen, die Stuttgart kennen, die wissen das schon, für alle anderen, Stuttgart ist ein Kessel und er ist sehr eng bebaut. Das heißt, wir leben hier sehr dicht mit vielen Menschen und trotzdem bin ich hier aus dem Stuttgarter Westen relativ schnell im Wald. Was ganz gut ist, weil wir mit einer Husky-Dame zusammenleben und die sehr gerne im Wald ist und auch da sein sollte. Das heißt, ich bin fast jeden Tag mindestens einmal so für anderthalb, zwei Stunden im Wald. Und da gibt es eine Stelle, wo ich am Waldrand entlang, am Bergrand entlang laufe und dann kommt da eine ganz kleine Holzbrücke und dann geht's rechts der Holzbrücke vom Weg ab in so ein extra Waldstück und das ist so das Waldstück, durch das ich am liebsten laufe. Und Pola, die Hündin, die weiß das natürlich mittlerweile. Und wenn wir da laufen, dann fetzt sie nach vorne, rennt über die Brücke und springt rechts diesen Weg hoch. Und das ist so ein Bild, selbst wenn sie jetzt ist sie gerade mit meiner Partnerin in Hamburg, selbst wenn ich jetzt durch den Wald laufe, sehe ich sie dort laufen und diesen Weg hochspringen. Und das ist so ein sehr schönes Bild, wo ich einfach jedes Mal grinsen muss, wenn ich da vorbeilaufe.
Ja, das glaube ich dir. Deine Lieblingsstimme?
Ich würde sagen, eine Stimme, die mich schon seit sehr vielen Jahren begleitet. Ich gebe dir zwei Stimmen. Ich gebe dir eine männliche Stimme und eine weibliche Stimme. Eine männliche Stimme, die mich seit sehr vielen Jahren begleitet, ist tatsächlich David Nathan, der Stammsprecher von Stephen King Büchern und auch der Stammsprecher von Christian Bale und Johnny Depp. Und Stephen King ist einer der, auf den werden wir auch höchstwahrscheinlich gleich nochmal kommen, ja. einer der Autoren, die mich sehr lange schon in meinem Leben begleiten. Und selbst wenn ich die Bücher selbst lese, habe ich David Nathan im Kopf. Also das ist wirklich eine Stimme.
Das ist krass.
Ja, die mich wirklich lange schon begleitet und die ich sehr, 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 sehr zu schätzen weiß. Auf der Frauenseite gibt es mittlerweile natürlich ganz viele Leute, die ich sehr gerne höre, aber auch da eine Stimme, die mich schon sehr lange begleitet, ist die Stimme von Louise Helm. Für Menschen, die Hörbücher hören gerne, die wird das genauso viel sagen wie David Nathan. Louise Helm spricht unter anderem Scarlett Johansson, aber eben auch ganz viele Hörbücher, unter anderem solche Sachen wie die Bücher von Jojo Moyes oder Der Gesang der Flusskrebse oder Eine Frage der Chemie, das jetzt vorletztes Jahr ganz, ganz groß war und jetzt auch als sehr schöne Serie tatsächlich verfilmt worden ist. Ja, ihre Stimme ist genauso, da kann ich mich reinfallen lassen und es ist dann manchmal sogar nicht egal, aber weniger schlimm, wenn der Inhalt gar nicht so gut ist, weil ich den Klang der Stimme mit so viel Gutem verbinde.
Das ist witzig, wie viel grundsätzlich solche Fragen schon, wie aufschlussgebend die sind.
Ja.
Weil man jetzt zum Beispiel an dieser Stelle einen Einblick in deinen zweiten Berufszweig,
ja,
sag ich mal, kriegt. Nämlich, dass auch du Hörbuchsprecher bist.
Ja.
Vielleicht, wenn ich jetzt jemand anders oder einen Musiker gestellt hätte, hätte der vielleicht gesagt Ed Sheeran. Was weiß
genau,
ich.
Stimmt, richtig, richtig.
Aber ich habe diese Frage ganz offen gestellt und dachte, dass du vielleicht auch einen Musiker nennst oder einen Sänger oder eine Sängerin. Aber umso cooler, dass du halt direkt weil wir natürlich auch, muss man sagen, in der Vorbereitung nochmal über Hörbücher und so weiter und den Beruf gesprochen haben. Aber dass du direkt daran denkst, liegt ja auch total nah. Also spannend auf mehreren Ebenen deine Antworten. Und dann, last but not least, dein Lieblingsort in deiner Wohnung, nehmen wir mal die jetzt. Hamburg ist ja noch Zwischenmieter angesagt.
Genau, Hamburg ist noch so ein bisschen, da springen wir zwischen vielen Wohnungen hin und her. In dieser Wohnung sind wir seit knapp 10 Jahren. Oh, mein Lieblingsort in dieser Wohnung. Das ist schwer, weil natürlich ist es die Wohnung, in der ich sehr, sehr gerne bin. Wir sitzen hier an diesem riesigen Esstisch, der ganz oft für Spieleabende verwendet wird und ganz oft hier sitzen Menschen, die wir zum Essen einladen und hinter uns ist tatsächlich unser Wohnzimmer. Wir sitzen hier gerade im Esszimmer und im Wohnzimmer gibt es dieses Sofa, das jetzt selber gar nicht so speziell ist. Das haben wir irgendwann mal kostenlos abgeholt und nur neu eingekleidet, aber dieses Wohnzimmer, dieses Sofa blickt auf diese riesige Bücherwand und vor allem auch auf den Beamer, den man runterlassen kann. Und dann kann man da Filme gucken oder Computerspielen oder was auch immer machen. Da sitze ich auch ganz gern. Und dann gibt es die Loggia, in der ich gerne sitze draußen, weil da ist ein schöner Ausblick in den Hinterhof, der komplett grün ist. Aber sehr viel Zeit verbringe ich natürlich auch an meinem Stehtisch im Zimmer, wirklich viel Zeit verbringe ich da, stehe da. Ich kann dir diese Frage so gar nicht konkret sagen. Dafür gibt es zu viele Orte, wo ich denke, als Lieblingsort würde ich die, kann ich mich nicht auf einen festlegen.
Deine Wohnung ist dein Lieblingsort.
Das ist auf jeden Fall einer der Lieblingsorte, ja.
Aber 10 Jahre ist ja auch eine Hausnummer.
Total,
ich habe es noch nicht 10 Jahre, seit ich raus bin von zu Hause, nicht annähernd 10 Jahre auf eine Wohnung geschafft.
Das ist auch die erste hier.
Ja. Kommen wir nochmal, du hast hier nebenan geteasert schon.
Ja.
Zu deinem Buchtipp Nummer 1.
Buchtipp Nummer 1.
Und zwar frage ich ja die Gäste hier, dass sie 3 Buchtipps mitbringen unter unterschiedlichen Kategorien oder Dächern, wenn man so will. Und der erste Buchtipp ist ein Neuling, also möglichst eine Neuerscheinung. Was hast du uns mitgebracht? Oder wen, besser gesagt?
Auch da habe ich dir 2 Sachen mitgebracht, beziehungsweise physisch mitgebracht, nur 1, weil ich das andere als Hörbuch gehört habe. Und ich habe schon vorher kurz von ihm geredet. Hier liegt das aktuelle Buch von Stephen King, Ihr wollt es dunkler. Eine Kurzgeschichtensammlung von Stephen King. Der Mann ist 75, glaube ich, geworden dieses Jahr. Ich habe angefangen, Stephen King zu lesen, da war ich 16. Nee, jünger noch. Mein bester Freund war 16 und der hat sich S gekauft in der Buchhandlung in Pforzheim, wo ich herkomme ursprünglich. Und der Buchhändler fragt ihn, ob er 16 ist, weil würde er nicht 16 sein, würde er ihm das Buch nicht verkaufen. Also so eine selbst auferlegte FSK quasi. Und wenn man S kennt, dann finde ich das auch total sinnvoll. Aber das macht natürlich einen Reiz aus. Also wenn jemand sagt, dieses Buch darfst du erst lesen, wenn.
So. Vielleicht war das einfach eine Verkaufsstrategie.
Ich glaube auch, könnte auch gut sein. Jedenfalls hab ich danach dann auch das gelesen und seitdem bin ich hooked, was Stephen King angeht. Ich habe nicht alles von ihm gelesen, dafür ist das Oeuvre dann auch zu groß, aber sehr vieles und seit 10, 15 Jahren auch einfach alles, was neu rauskommt, nicht alles, aber trotzdem sehr, sehr konsistent das, was neu rauskommt, das lese ich von ihm. Und ich mag, dass er ganz viel ausprobiert und immer wieder neu Dinge macht. Die müssen nicht alle gut sein, aber er ist eben nicht beispielsweise ein Dan Brown, wo ich das Gefühl habe, Dan Brown hat irgendwann ein Rezept gefunden, das funktioniert und nach diesem Rezept kann man Bücher schreiben und das finde ich überhaupt gar nicht problematisch. Ich finde das total in Ordnung, aber irgendwann finde ich, kann man, besonders wenn man wie wir in diesem Handwerk drin ist, kann man ja ein bisschen die Mechanik erkennen und man sieht das Rezept, das dahinter ist. Mhm. Und wenn das zu sehr rausscheint, dann finde ich das manchmal schade. Und das ist bei Stephen King in der Form nicht so. Natürlich merkt man an gewissen Punkten, ja klar ist es Stephen King und deswegen passieren gewisse Dinge, weil er auch sehr repetitive Themen hat. So, er arbeitet sich an, wie wir alle immer, an den gleichen Themen ab. Aber trotzdem probiert er darin sehr, sehr viel aus. Und das mag ich sehr tatsächlich. Mhm. Deswegen ist, würde ich sagen, von den Neuerscheinungen auch wieder ein Stephen King dabei. Genau, Ihr wollt es dunkler. Auch hier in dieser, ich glaube, es sind 12 Geschichten, nicht alle Geschichten sind großartig. Manche sind dabei, wo ich denke, ja, okay, also das hätten auch viele andere Menschen so schreiben können und das hat sich, also das ist da drin, weil du halt Stephen King bist. So. Aber da sind 2, 3 Geschichten drin, die mich auf einer Ebene berührt haben, wo ich dachte, ey krass, schön, dass du das hinkriegst, so zu spielen. Ich also klar habe ich angefangen mit Stephen King, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen irgendwie auch Horror irgendwie spannend finde und so. Aber eigentlich, wenn man es runterbricht, sind ganz, ganz viele seiner Geschichten ja keine Geschichten, in der es, oder vielleicht andersrum, sehr viele Horrorgeschichten, genauso wie Fantasy und Sci-Fi und Apokalypse-Geschichten. Da geht es ja nicht um dieses Setting, da geht es ja meistens nur darum, dass dieses Setting die Beziehung zwischen Menschen nochmal anders darstellen kann und nochmal Dinge quasi konkreter machen kann, als der Alltag es machen kann.
Ja.
Und das finde ich bei Stephen King dann total spannend, wie emotional nah er an etwas rankommt, weil er eine Situation schafft, die ungewöhnlich ist oder gar nicht real schaffbar, aber dadurch eben diese Momente stärker hervorleuchten. Und deswegen kann ich dieses Buch sehr empfehlen, besonders die 3 großen, fast schon novellenartigen Geschichten, die da drin sind, die haben mich begeistert.
Ich erinnere mich daran und ich also kann dem voll total folgen. Das ist ja auch echt eine Ikone einfach in seinem Bereich und darüber hinaus. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal in einer Bibliothek mir ein Stephen King Buch rausgegriffen habe und angefangen habe, darin zu lesen. Das war, glaube ich, The Dome, heißt das? Oder Under the Dome? Oder?
Under the Dome im Englischen, die Arena im Deutschen. Unglücklich übersetzt.
Unglücklich, also nicht alleine damit, aber. Und da weiß ich noch, dass ich Und das Erlebnis hatte ich so beim Lesen nie wieder, dass sich mir beim Lesen wirklich der Magen umgedreht hat. Mhm. Das schafft, naja, vielleicht nicht nur er, aber so auf dem Bekanntheitslevel, also das schafft nur Stephen King.
Ja, das ist schon krass. Ja,
ja, das, also ich konnte, wegen besagtem umgedrehten Magen musste ich das Buch dann erstmal weglegen. Aber genau das will er ja.
Genau, ja,
so
ja, genau.
Zart beseitete Gemüter wie mich. da muss man dann irgendwie erstmal mit umgehen. Und das, ich meine, ja, Carrie und Co., das habe ich auch gelesen. Und das bleibt einem absolut im Gedächtnis.
Ja, ja,
das
total.
Ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Aber es ist so eindrucksvoll.
Ja, finde ich auch. Ja. Und auch da natürlich bei dem Werk, das er geschaffen hat, nicht alles ist großartig. Und manche Dinge denke ich auch, ja, okay, boah. Naja, und andere Sachen aber genau das schaffen es dann doch auch, mich immer wieder neu zu berühren. Es ist eben nicht so ein, ich kehre zurück zu Stephen King, weil ich weiß, was ich da kriege, sondern ja, ich weiß natürlich schon in einer gewissen Form, wie es wahrscheinlich sein wird, aber ich kriege meistens noch irgendwas anderes, was mich dann überrascht. Und das finde ich total schön.
Das ist auch meisterhaft, ne? Wenn man das, du hast gesagt, 75, also sich da ein Stück weit dann, ja, neu erfinden ist jetzt vielleicht so, nicht ganz treffen, aber immer doch nochmal den eigenen Horizont auch
genau, immer wieder neu guckt, was da noch passieren kann. Das finde ich total schön an ihm. Und als zweites Aktuelles habe ich mitgebracht, beziehungsweise in meinem Kopf, aber nicht physisch da, Und alle so still von Mareike Fallwickel, auch jetzt in diesem Frühjahr erschienen. Mareike ist tatsächlich eine Freundin und auf meinem ersten Roman habe ich auch ein Zitat von ihr hinten drauf, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und Mareike schreibt großartige Bücher. Und alle so still habe ich als Hörbuch gehört und es ist eine Erzählung über, wie kann man sagen, so in einer Zukunft, die ganz gar nicht so weit weg ist, also in einer sehr nahen Zukunft spielt dieses Buch und sie erzählt aus drei Perspektiven drei beispielhafte Probleme des Patriarchats, wem das Patriarchat schadet, dass da nicht nur Frauen drin sind, sondern eben auch Männer ganz oft, die unter prekären Umständen arbeiten müssen und auch ein Bild erfüllen müssen, das sie vielleicht gar nicht erfüllen können oder wollen. Und sie erzählt eben eine Realität, in der dann irgendwann all die Menschen, die Teil des Systems sind, ohne die dieses System nicht funktioniert, aufhören, Teil dieses Systems zu sein und sich einfach auf den Boden legen. Mareikes Sprache ist so klar und so direkt und erzählt so sauber, dass ich ein paar Mal wirklich so aufgehorcht habe beim Hören und dachte, oh ey, das ist so ein schöner Satz. Es gibt einen Satz, ich war auch vor kurzem auf der Lesung von Mareike hier in Stuttgart und da hat sie diesen Satz auch nochmal vorgelesen. Der Gestank wirft sich auf ihn wie ein lachendes Kind. Und das finde ich ist so ein schönes und gleichzeitig schreckliches Bild, weil ich das fühlen kann, was in dem Moment passiert. Ich liebe, wie sie mit Sprache umgeht, ich liebe, was sie damit macht und ich liebe die Storys, die sie erzählt. Deswegen ganz, ganz große Empfehlung. Nicht nur dieses Buch, auch Die Wut, die bleibt und die anderen davor, aber jetzt gerade ganz aktuell und alle so still von Mareike Fallwickel.
Ja, vielen Dank. Ja, Mareike Fallwickel, meinen ersten Text von ihr kann ich mich auch gut erinnern. Das war Tamina Blue, das war eine Kurzgeschichte, die beim Gramm,
richtig,
großartigen Kurzgeschichtenmagazin erschienen ist. Und das fand ich auch absolut beeindruckend und ja, würde dir auf jeden Fall in dem, was du gesagt hast, mit Recht geben. Es ist sehr sprachgewaltig und trotzdem sehr klar. Und
nicht
versucht, nicht zu viel gewollt, sondern einfach gekonnt, ganz einfach.
Genau, das ist wirklich, das ist auf einer handwerklich-künstlerischen Ebene ganz, ganz großartig, weil es eben genau das nicht macht. Das ist kein, guck mal, wie toll ich schreiben kann, sondern ich erzähle dir diese Geschichte so klar, wie ich kann und das macht das so großartig.
Ja, und sie kann es einfach, also kann einfach
total
großartig schreiben. Das ist ja immer das Schönste, wenn man gar nicht so das Gefühl hat, man wird da so mit der Nase draufgestoßen. Danke für die Tipps, Barbie. Stephen King, Ihr Wollt es dunkler ist übrigens bei Heine erschienen und Mareike Fallwickel und Alle so still bei Rowohlt. Drehen wir uns so ein bisschen in deine Richtung wieder. Ich habe ja eingangs erwähnt, du bist auf vielen Hochzeiten, könnte man sagen, unterwegs, beruflich.
Manchmal auch fortwörtlich, ja.
genau, man kennt das. Und das fängt so ein bisschen eben da an, wenn man deine Vita liest, kann man schon sehen, natürlich die wenigsten AutorInnen haben das Glück, nur Autorin zu sein.
Sein zu können, weil es einfach finanziell nicht geht. Ja.
Richtig. Ja. Die Frage ist, ob das auch jeder sich wünschen würde, ob jeder sich wünscht, ich möchte jetzt einfach von morgens bis abends am Schreibtisch sitzen, abgesehen davon, dass selbst wenn man hauptberuflich Autor ist, also auch Stephen King hat noch andere Dinge zu tun.
Total.
Deine Vita ist aber auf jeden Fall sehr vielfältig. Du hast nicht nur ein zweites Standbein. Wenn man mal drauf schaut, fallen einem so ein paar Sachen auf. Ich lese einmal ein paar Bullets daraus vor. Ein paar haben wir auch schon erwähnt. Straßenpoet, gut, das ist das eine. Professioneller Sprecher, unter anderem für Hörbuch und Radio. Du gibst Workshops.
Ja.
Rund ums Schreiben.
Unter anderem.
Unter anderem. Du bist oder warst Drehbuchautor.
Ja.
Du hast für GZSZ und Alles, was zählt, mitgeschrieben.
Unter anderem.
Genau. Unter anderem. Und bist darüber hinaus auch Blogger und Rezensent. Hast deinen eigenen Blog, mokita.de. Verlinke ich natürlich auch in den Notizen.
Seit 15 Jahren, ja.
Seit 15 Jahren und auch immer noch, hältst du ihn auch immer noch aktuell. Und natürlich bist du Schriftsteller. Und natürlich sprechen wir hier in allererster Linie mit deinem Schriftsteller-Ich.
Ja.
Mich würde trotzdem interessieren, wenn du dir das jetzt aussuchen könntest. Du sagst, okay, wie gesagt, also 99% der AutorInnen weltweit können nicht davon leben. Ich sitze in erfundenen Statistik, die da aber, glaube ich, stimmt.
Sehr nah rankommt an die Realität. Ja.
Genau. Weil du ja auch viele Dinge machst, die wirklich interessant sind und die man auch, glaube ich, ohne Leidenschaft nur schwer machen könnte, so mit Menschen irgendwie und Workshops und so weiter. Trotzdem, wenn du dir aussuchen könntest, nur Schriftsteller sein, plus Lesungen geben, gehört ja auch dazu. Würdest du das machen oder gibt es da noch weitere Punkte, die du, wo du sagst, das wird mir fehlen?
Ja, lange Jahre dachte ich, das ist mein Ziel, das will ich machen, vom Bücherschreiben leben können. Und mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass das nicht der Fall ist. Das ist eines der schönsten Dinge, wenn Menschen, die du nicht kennst, sich melden und sagen, hey, ich habe das Buch über oder da oder was auch immer, ich habe das gelesen und es hat was mit mir gemacht. Oder weil jemand sagt, ey, ich konnte diese Situation im zweiten Buch mit dieser Eltern-Kind-Geschichte total nachvollziehen und habe da für mich irgendwas aufschlüsseln können und habe da was klären können in meinem Leben. Das ist das Allerschönste, was passieren kann. So, klar. Aber auf der anderen Seite habe ich ja fast 20 Jahre damit verbracht, an den Punkt zu kommen, dass ich Bücher veröffentlichen darf bei Verlagen und diese schreiben und verkaufen darf und alles, was damit dann zusammenhängt. Und in den 20 Jahren sind viele Dinge passiert und ich habe meine Ausbildung beim Radio gemacht und dann nochmal bei der UFA, um da dieses Storyliner-Ding zu lernen, um dafür GZSZ und so weiter zu schreiben. Und da sind ja auch ganz viele schöne Dinge bei rumgekommen. Und was ich mittlerweile merke, ist, dass ich super gern mit Menschen zusammenarbeite. Und da hinzugehen und mit so Leuten arbeiten zu können und auf der Oberfläche, sage ich jetzt mal, denen beizubringen, wie ihre Texte besser werden können und wie sie besser Geschichten erzählen können. Oder ihnen beizubringen, wie sie sich, wenn sie vor Menschen stehen, ein bisschen wohler fühlen. Oder ihnen beizubringen, wie man sowas wie hier macht, Podcasten. Dann passiert das auf der einen Ebene. Was da quasi nebenher passiert ist, dass wir abends zusammensitzen und wir reden einfach so und da passiert dann dieses, hoffentlich eben so ein Punkt von, ah, guck mal, der ist da irgendwie unterwegs und der wechselt irgendwie gefühlt alle 5 Jahre auch nochmal, vielleicht wechsle ich nicht alle 5 Jahre was, aber da kommt alle 5 Jahre irgendwas Größeres mit dazu. Das war mit den Daily Soaps so, das war irgendwann mit den Hochzeiten so, dass da passieren immer wieder Dinge und immer wieder kommen neue Menschen auf mich zu und sagen, hey, du hast für die Person das gemacht, kannst du für uns vielleicht das machen? Ich wurde vor kurzem angefragt, ob ich eine Kinderoper schreiben möchte und ich war so, habe ich noch nie gemacht, aber erstmal ja. Das hat sich dann aus anderen Gründen nicht ergeben, aber da bin ich total dankbar drum, dass das passiert, dass ich da auch jedes Mal wieder in neue Situationen geworfen werde und neue Dinge lernen darf und mit neuen Menschen in Kontakt komme und im besten Fall eben aber genau das auch mit solchen Menschen arbeiten kann, und den vielleicht so ein bisschen mehr so ein Erlauber mitgeben kann von, ey, ganz egal, wie alt du gerade bist und ganz egal, was du jetzt gerade machst, niemand zwingt dich, dass das Ding ist, was du für den Rest deines Lebens machen wirst.
Hm. Würdest du, also basierend auf dem, was du gerade erzählst, würdest du dich da schon so im Beruflichen und was so Experimentierfreudigkeit angeht, so als Yes-Man bezeichnen?
Auf diesen Kontext runtergebrochen, ja. In ganz vielen Situationen sonst nicht. Ich glaube, in ganz vielen Situationen sonst, besonders meine Partnerin würde auflachen und sagen, no fucking way, das ist nicht der Yes-Man, den ich gern manchmal hätte, wenn es zum Beispiel um Reisen geht und so und um Abenteuer. Im beruflichen Kontext ja, also da gibt es, für die Recherche des letzten Buches war ich eine Woche im Bestattungsinstitut und habe damit gearbeitet und als die gesagt haben, na, kannst du das dir vorstellen, dachte ich, ja, irgendwie schon.
Yes, man.
So, ja, yes, man. Und es gibt dann doch Situationen, wo ich manchmal was lese, so eine Stellenausschreibung und denke, Masseur? Ja klar, wieso nicht? Das scheitert dann manchmal, meistens an ganz profanen Dingen wie Zeit und leider einfach auch das Leben, das ich mir mit sehr viel Glück, muss ich sagen, ich bin ja sehr, sehr dankbar dafür, welches Leben ich führen darf, aufgebaut habe. Da kann leider, wenn dann jemand sagt, hey, guck mal, wir bieten dir hier eine Massageausbildung an, dann kannst du so bis zu 15 Euro die Stunde verdienen. Das kommt leider nicht an das ran, was ich halt jetzt gerade machen darf und anders Geld verdienen darf und damit sehr viel Freiheiten habe für viele andere Sachen.
Es ist ja auch, ich glaube, das haben wir quasi mit vielen anderen Berufsbranchen gemeinsam. Also je weiter man fortschreitet in seiner, nennen wir es mal Karriere, seiner Berufslaufbahn und gleichzeitig natürlich älter wird, desto schwieriger wird es dann halt eben auch manchmal 2-3 Schritte vor allen Dingen finanziell zurückzugehen.
Total, genau das.
Ohne direkt im Rat Race mitzurennen. Ja, du hast eben ja schon auch geschwärmt, dass du schon auch das Leben und vor allen Dingen auch beruflich oder unter anderem leben darfst, was du dir erträumt hast. Das liegt ja unter anderem auch daran, dass du jetzt bereits insgesamt 3 Bücher rausgebracht hast. Dein Erstling kam ja im Self-Publishing.
Oh ja, ja, genau.
Genau, im Self-Publishing raus. Da kommen wir später nochmal kurz zu, aber seither sind noch 2 weitere erschienen. Das eine ist unter dem Titel Immer noch wach, dann beim Heimon Verlag erschienen, bei deiner Heimat sozusagen.
Genau, bei meiner Heimat.
Heimat. Und dein neuestes Buch, Nur ein paar Nächte eben auch.
Ja.
Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer reintauchen. In Nur ein paar Nächte geht es um den alleinerziehenden Ben und dessen Tochter Mia. Und vor deren beider Tür steht an einem Tag dann plötzlich Bens Vater bzw. Mias Großvater Emil. Er sagt, seine Frau bzw. Bens Mutter, ich hoffe, alle können noch folgen, habe ihn rausgeschmissen, da er mit einer anderen geschlafen hat. Parallel, mehr oder weniger gleichzeitig, wird Mia von der Polizei nach Hause gebracht. Sie wollte sich auf den Weg nach Hamburg machen, auf eigene Faust, das mehrere 100 Kilometer entfernt liegt, um ihre Mutter Orna zu suchen. Weder Ben noch Mia haben Kontakt zu Orna. Ben kennt Orna natürlich, aber Mia hat sie noch nie gesehen. Und das aus bisher unerklärten Gründen, also ungeklärten Gründen. Das weiß man am Anfang des Buches natürlich noch nicht. Im Verlauf des Buches wird dann immer klarer, warum haben Ben und Orna keinen Kontakt zueinander. Aber vor allen Dingen die große Frage, warum hat Orna, die Mutter von Mia, keinen Kontakt zu ihrer Tochter.
Yeah.
Umgekehrt ist das gang und gäbe. Jeder von uns kennt vielleicht jemanden, hat eine Freundin, einen Freund, der nichts mit dem eigenen Vater zu tun hat.
Yeah.
Nichts mit der eigenen Mutter zu tun haben, kommt sehr selten vor.
Yeah.
Ben hat also viele Feuer zu löschen und muss sich in dem Zuge eben auch einigen persönlichen Konflikten stellen.
Yes.
Das ist
gut.
Mein Satz. Yeah. Vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, wenn du erstmal nichts zu korrigieren hast oder hinzuzufügen, gucken wir direkt mal ins Buch rein.
Lesen wir direkt los?
Wir lesen direkt los.
Ja, spannend. Wir steigen ein. Ich überspringe das Vorwort. Nee, nicht das Vorwort, den Vorspann. Und wir gehen direkt in Kapitel 1 rein. Die Musik geht aus, das Handy leuchtet auf und all die Konzentration ist weg. Ben atmet aus und schüttelt den Kopf. Auf dem Display steht Mama und Papa und der Pfeil fordert ihn auf, den Anruf anzunehmen. Er redet gern mit seiner Mutter. Aber er kann auch später noch erzählen, dass alles okay ist und er genug isst und dass es Mia gut geht. Ben starrt das Handy an, bis das Display dunkler wird und die Musik wieder einsetzt. Dann dreht er es um, nur um gleich nochmal auf die Uhr zu gucken. Es ist Freitag, er hat noch etwa eine Viertelstunde, bis Mia von der Schule kommt, dann werden sie gemeinsam kochen. Was bedeutet, dass er kocht und Mia daneben sitzt und von der Schule erzählt und hofft, dass er vergisst, nach dem Essen mit ihr Hausaufgaben zu machen, damit sie mit Tamai spielen gehen kann. Vorher will Ben anfangen, den ersten Schnitt in dieses neue Holz setzen. Noch könnte aus diesem länglichen Stück Eiche alles werden. Eine hochgewachsene Kriegerin, ein Junge mit einem Luftballon, vielleicht auch Pikachu oder doch ein weiterer verzierter Löffel. Das wird er dann wissen, wenn er den ersten Schnitt gemacht hat und sieht, wohin ihn das Holz führt, was in ihm steckt. Noch ist alles offen und Ben kann keine Fehler machen. Das ist der schwerste Teil. Er atmet ein, lässt das Messer über der rauen Oberfläche schweben und die Musik geht wieder aus. Ben bläst die Luft geräuschvoll aus, spürt sie an seiner Zunge entlanggleiten und greift nach dem Handy. Erst lächeln, dann abheben. Mama, alles in Ordnung, kann ich dich später zurückrufen, ich muss noch was fertig machen für morgen. Das Messer kreist über dem Holz und bleibt dann über der perfekten Stelle hängen. Er setzt die Spitze sanft auf
und wie von alleine arbeitete sich ein kleines Stück in das Holz. Jetzt muss er nur noch schnell auflegen. Aber Ben hört die Tränen, bevor sie spricht. Dein Vater hat mit einer anderen geschlafen. Es klingelt an der Tür. Ben lässt das Messer los. Für einen Moment steht es im Holz, dann kippt es heraus und reißt ein Loch hinein. Eigentlich kann Mia noch nicht da sein, aber vielleicht hat Rita sie mitgenommen. Er kann es wirklich nicht leiden, wenn sie zu faul ist, den Schlüssel aus dem Rucksack zu kramen und stattdessen klingelt. Dafür muss dann er jedes Mal seine Arbeit unterbrechen und ihr die Tür öffnen, nur damit sie ihn ignorieren kann. Pubertät ist das Schlimmste. Dabei ist sie erst 12 und da kommen noch ein paar anstrengende Jahre. Alles Gedanken, die im Hintergrund durch seinen Kopf gehen, während er zu verarbeiten versucht, was seine Mutter gerade gesagt hat. Was? Tekla, seine Arbeitskollegin. Du kennst sie, sie hat uns manchmal besucht. Sie macht eine Pause, aber Ben sieht den Film, der auch vor ihrem Auge ablaufen muss. Sein Vater, der andere Leute zum Lachen bringt und gern unterhält, der anderen gern Dinge beibringt, sich dazusetzt und ganz begeistert zeigt, wie dies oder das funktioniert. Und diese Frau, die für Ben nur noch eine verblasste Erinnerung ist, der Schemen eines Menschen, den er als Kind 2 oder 3 Mal gesehen hat. Seine Mutter atmet ein und der Film stockt, wirft Blasen und verbrennt. Er hat es mir vorhin gesagt. Wollte sich entschuldigen, aber das konnte ich nicht. Das wollte ich mir nicht anhören. Sie weint sich durch die Worte und hört sich an, als könne sie sich selbst nicht glauben. Was? Ich habe ihn rausgeworfen. In den flirrenden Fetzen seiner Erinnerung hört Ben das Lachen der Frau. Sieht seinen Vater, wie er sie zur Tür bringt und selbst auf eine Art lacht, die Ben selten gehört hat. Und da ist der Blick seiner Mutter, den er damals nicht verstanden hat, aber der jetzt Sinn ergibt. Es klingelt nochmal und für einen Moment fragt Ben sich, ob die Frau was vergessen hat. Dann schält sich die Erinnerung ab und er weiß wieder, dass das Mia ist. Die Haustür ist ein paar Räume weit entfernt, aber als sein Vater damals die Gebäude renoviert hat, hat er dafür gesorgt, dass die Klingel überall zu hören ist. Bens Ärger kommt automatisch, wie er immer kommt, wenn ihn jemand bei der Arbeit stört. Er steht auf, geht durch den langen Flur zurück ins Haus und zur Tür und versucht zu begreifen. Papa hat dich betrogen? Milena schluchzt auf und Ben weiß nicht, wann er seine Mutter das letzte Mal hat weinen sehen. Aus Schmerz. Ob er das jemals gesehen hat oder gehört. Gänsehaut läuft seinen Rücken entlang und seine Kehle wird eng. Und wo ist er jetzt? Ein drittes Klingeln. Als ob Mia nicht wüsste, wie lang der Weg von der Werkstatt bis zur Haustür ist. Keine Ahnung, ist mir egal. Ben spürt ihren Trotz durch die Trauer und die Tränen hindurch und er spannt sich an, bereitet sich darauf vor, dass der Tag anders laufen wird, als er bis gerade eben gedacht hat. Soll ich kommen? Nein, ich brauche Zeit für mich, ich wollte nur kurz anrufen. Sagst du Salome Bescheid? Danke. Ben hat die tote Leitung noch am Ohr, als er die Tür öffnet und sein Vater vor ihm steht, in der Hand der Aktenkoffer, den er schon vor 35 Jahren verwendet hat. Abgewetzt, die Schlüssel der kleinen Schlösser schon ewig verloren. Wie ein Vertreter denkt Ben, wenn da nicht die Sporttasche in der anderen Hand wäre, eine längliche Sporttasche, die Ben noch nie gesehen hat, und er weigert sich jetzt darüber nachzudenken, wo diese Tasche bisher gewesen ist. Emil nickt ihm zu, als komme er aus einer anderen Welt, einer, aus der er nicht gerade herausgeworfen wurde. Hallo Benaya, kann ich für ein paar Tage hier wohnen? Ben lässt seinen Vater vorbei, schließt die Tür hinter ihm und folgt ihm mit steifen Beinen ins Wohnzimmer. Sein ganzer Körper ist starr und in seinem Kopf liegt ein Schatten auf seinen Gedanken. Er versucht, diese neuen Informationen irgendwie mit dem Mann vor sich zusammenzubringen. »Ich will gar nicht stören, Junge, ich musste nur schnell...« Er zuckt mit den Schultern und Ben nickt. »Deine Mutter, sie, ich...« Ben winkt ab, so schnell, dass sein Vater verstummt. Er sieht das Handy, das Ben immer noch in der Hand hat, versteht und starrt dann auf den Boden. Ben spürt sein Herz pochen, eine Mischung aus neuer Wut und alter Verletzung und brennenden Fragen, die er stellen will, obwohl er sich nicht sicher ist, ob er die Antworten überhaupt hören kann. Ob er diesen Film, den sein Vater gerade abspult, überhaupt sehen will. Emil wendet sich ab und zeigt auf das Sofa, die Tasche immer noch in der Hand. Solche Taschen haben nur junge Menschen, die Sport machen. Und sowieso passt hier nichts zusammen. Ich schlafe auf dem Sofa, ich will dir... Aber Ben schüttelt den Kopf. Du kannst mein Bett haben. Mein Rücken ist jünger als deiner. Es klingelt wieder an der Tür. Ben schließt die Augen, schiebt den Ärger nach hinten und versucht, die Gefühle irgendwie auseinanderzuhalten und sich selbst irgendwie zusammen. Er zeigt auf den Koffer. Soll ich dir helfen? Hast du noch mehr Sachen? Wieder die Klingel, länger diesmal. Emil wirft einen Blick zur Tür. Willst du nicht aufmachen?
Ben holt Luft, bevor er es verhindern kann. Benutz deinen Schlüssel! Du schreist lauter und wütender, als Mia es verdient hat. Ben bereut ihn jetzt schon. Er wird sich später entschuldigen, aber gerade ist sein Kopf voller Chaos und er kann sich nicht auch noch darum kümmern. Für einen Moment ist es still. Sein Vater macht den Weg zwischen Ben und der Tür frei. Dann klopft es. Starke, bestimmte Schläge, die mit Sicherheit nicht von Mia kommen. Ben runzelt die Stirn und öffnet die Tür. Mia schaut ihn betreten über den Rand ihrer dicken roten Brille an, als schäme sie sich für ihn. Neben ihr steht Tamai, sieht ziemlich erstaunt aus. Es kommt nicht oft vor, dass Ben laut wird, besonders Mia gegenüber nicht. Die Polizistin neben den beiden nickt Ben zu. Sind Sie Herr Berger? Wir haben die beiden am Busbahnhof eingesammelt. Sie wollten nach Hamburg.
Herr Berger?
Herr Berger, ja.
Ich dachte, ich hätte meine Recherche ordentlich gemacht.
Ja, ist auch richtig so. Und wahrscheinlich in deiner Ausgabe steht auch was anderes, gell?
Richtig, Herr Zalewski.
Genau, Herr Zalewski. Also, die Sache ist die, dass ich dieses Buch geschrieben habe und da hieß Ben Berger. Und sehr weit im Prozess des Buches, wirklich, also nach der, also im Lektorat dann, und wir waren sehr weit fertig, habe ich einfach mal gegoogelt nach Ben Berger und Holzschnitzen. Und es gibt halt einen Ben Berger, der Holzschnitzarbeiten macht. Und ich war so, nein, das ist nicht gut.
Da hilft doch kein Disclaimer.
Nee, genau, das ist nicht gut. Ich brauche einen anderen Namen. Und dann in der Zeit ist mein Neffe geboren worden. Und er ist Ben. Und seit 3 Tagen heißt mein Bruder wie sein Sohn, nämlich Ben Zalewski. Und ich dachte, komm, wenn ich das eh schon spielen kann, weißt du, ich muss den Namen eh ändern. Dann dachte ich einerseits, der Star Wars-Fan in mir wollte kurz Ben Kenobi draus machen, was ich auch witzig gefunden hätte. Aber dann dachte ich, nee, komm, das ist doch vielleicht ein schöner Moment. Und habe das denen auch nicht erzählt. Und als dann meine Schwägerin das Buch zum ersten Mal gelesen hat und diesen Namen entdeckt hat, war sie so hoch erfreut. Aha. Und jetzt ist aber das Ding, dass ich den Namen dann ausgetauscht habe mit der Idee, nur habe ich in der allerersten Szene vergessen, den Namen auszutauschen. Ich habe es einfach, ich habe gedacht, der kommt ja nur einmal im Buch vor, hinten wird einmal Ben Zalewski als Ganzes eben auch ausgeschrieben. Und ich dachte, das ist die einzige Stelle in diesem Buch. Und nach der Premiere, meine Schwester war da, läuft mit mir so und sagt dann, ja, hier, und dass der Ben Berger heißt. Und ich so, nee, der heißt der Zalewski. Und sie so, ja, aber du hast gerade Berger vorgelesen auf der Premiere. Und ich so, nein, wir haben vergessen, das zu ändern. Deswegen in der ersten Ausgabe, wie mein Buch noch ist, steht tatsächlich leider noch Berger drin.
Und hat er heimlich geheiratet.
Ja, genau.
Passt euch zum Plot.
Und aus Nostalgie oder Konsequenzgründen lese ich dann auch immer Berger vor, wenn ich die Szene vorlese. Aber ja, eigentlich heißt er Ben Zalewski.
Finde ich sehr konsequent auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht nachgehakt, dann wäre es vielleicht auch niemandem groß.
Nee, genau, es wäre niemandem aufgefallen. Es fällt fast nie jemandem auf. Niemand sagt so, hey, ich habe da Zalewski gelesen. Und auch bis auf meiner Schwester ist auch niemandem jemals aufgefallen, dass der vorne Berger und hinten Zalewski heißt. Auch das ist einfach nie passiert. Aber über so viele Seiten, das ist ja auch in Ordnung.
Richtig, bei so Nachnamen, wenn die sonst keine weitere Rolle spielen.
Eben, gar nicht. Und einfach nur für einen sehr, sehr kleinen Kreis relevant sind. Und dann ist das ja wirklich auch egal. So.
Richtig.
Ben ist jetzt noch viel zu klein, um das zu verstehen. Irgendwann freut er sich hoffentlich und alles
Ben
andere ist eigentlich
der reale Ben.
Der reale Ben, genau.
Der reale Ben Berger, vielleicht hört er irgendwann mal.
Das wäre so krass. Er heiratet und nimmt auch den Namen seiner Frau an. Das wäre so witzig.
Gut, ich möchte gerne noch mal ein bisschen herauszoomen. Also ein bisschen weg von Ben und mir die übergeordneten Themen auch deiner Bücher noch mal angucken. Und zwar ganz kurz generell. In deinem vorherigen Roman, den ich ja eben schon erwähnt habe, Immer noch wach, ging es ganz kurz gesagt ums Sterben. Dafür bist du ja unter anderem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ins Hospiz gegangen.
Ja.
In deinem jetzigen Buch geht es wieder kurz gesagt ums Leben, beziehungsweise ums Leben machen, unter anderem zumindest. Also auch um Geburt, Kinder kriegen und eben auch keine Kinder kriegen. Das hört man jetzt natürlich, das ist das übergeordnete Thema, was anhand der Familie unter anderem erzählt wird. Beide Themen sind ja auf ihre Weise sehr schwer zu erschließen, finde ich, und erfordern ein Feingefühl. Im aktuellen Fall betrifft es ja vor allem auch, also das hört man im späteren Teil, den du liest, noch mal ein bisschen mehr raus auch, geht auch eben um Geburt, ums Körperliche und da geht es ja nun mal zumindest aus biologischer Perspektive vor allen Dingen um die Frauen. Männer stehen bei Schwangerschaften und Geburt ja häufig erstmal eher am Rand tun, im Idealfall, was sie können.
Ja.
Das ist auch schon eine ganze Menge.
Ja.
Aber sind manchmal auch gezwungen, hilflos zuzugucken. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in beiden Fällen schon für dich krasse Herausforderungen gab und würde jetzt gerne eben in dem jetzt nur ein paar Nächte hören. Wie hast du dich dem Thema Schwangerschaft, Geburt, Kinder kriegen, keine Kinder kriegen, aus welchen Gründen auch immer, genährt?
Ja.
Und wie bist du vielleicht auch mit der Angst vor dem vermeintlich Unberührbaren umgegangen?
Du hast recht, das ist ein ganz großes Thema in diesem Buch. Das knapp die Hälfte des Buches ist die Geschichte von Orna und Ben und diese ganze Story um Mutterschaft und Nichtmutterschaft und Elternschaft und Nichtelternschaft. Das hat sich erschlossen. Meine Eltern haben sich getrennt vor jetzt 5, 6 Jahren. Da war ich Anfang 30 und der 12-Jährige in mir war hart am Boden zerstört und am Heulen. Und das war richtig krass. Und ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich mit meinen Eltern geredet habe, ich eigentlich immer nur mit meiner Mama geredet habe. Also die war der emotionale Kontaktpunkt, so der habe ich alles erzählt und so weiter. Und wenn Papa habe ich geredet, wenn es ums Auto ging oder um die Steuer oder Computer oder so. Und selbst wenn Papa ans Telefon ging, war das ein, ja, mir geht's gut, Arbeit ist scheiße. Und dann so ein innerliches 4 Sekunden abzählen.
Ist Mama da.
Genau, ja, beziehungsweise er sagt, willst du Mama haben? So, also es ist wirklich so ein, ah ja, okay. Und das habe ich gemerkt, dass das passiert, dass wir eigentlich keine richtige Kommunikation haben und gar kein Kommunikationssystem und dass wir das über die letzten Jahre aufbauen mussten und das auch gar nicht einfach ist, so ein Kommunikationssystem aufzubauen. Mhm. Unter anderem, weil, ich werfe das Stichwort Sprachen der Liebe in den Raum, seine Sprache der Liebe ganz anders ist als meine. Meine ist sehr verbal. Mhm. Seine ist eine sehr Hilfsbereitschaft. Ich liebe meinen Vater und ich weiß, dass wenn ich anrufe und sage, ich brauche dich hier, dann wird er so schnell wie möglich kommen, ganz egal, was gerade ist. Und da, also einer der Formen, wo ich weiß, da kann ich ihm immer vertrauen. Es ist sehr, sehr selten, dass mein Vater das verbalisiert. Was ja auch in Ordnung ist, grundsätzlich, aber manchmal eben in so Situationen, wo alles gerade am Auseinanderbrechen ist, das super schwer ist, weil man das nicht greifen oder interpretieren kann dann oder übersetzen, um in der Analogie zu bleiben. Und das war schon ganz schön hart, als das passiert ist. Und dann ist mir aufgefallen, in dem Zeitraum auch, ich bin äußerlich gesehen ein erwachsener Mann, jetzt mit Mitte, Ende 30. Und es gibt Themen, da kann ich mit meinen Eltern auf Augenhöhe erwachsen reden, wo die auch sagen, ah ja, stimmt, da habe ich mir irgendwie das, stimmt, da hast du recht, da muss ich nochmal drüber nachdenken. In beide Richtungen passiert das so. Es gibt aber auch Themen, da ist wahrscheinlich egal, wie alt ich werde, da werde ich immer das Kind bleiben. Und wenn ich dann gewisse Sachen anspreche oder kritisiere, dann gucken mich meine Eltern an, als ob würden sie denken, du bist mein Sohn, was glaubst du denn, wie du mit mir reden kannst? Mhm. So, weißt du, so, wo ich denke, ach krass, da bin ich Kind. Da reden wir nicht auf Augenhöhe miteinander. Und das finde ich total spannend. Und dann habe ich gedacht, darüber würde ich gerne, weil das habe ich Leuten erzählt, ich erzähle ganz vielen Menschen, ich gehe gern spazieren und bin sehr viel mit anderen Menschen in Kontakt und habe gemerkt, da ist ganz viel Resonanz auf dieses Moment und viele sagen, ich kenne das, beides. Einerseits dieses Kommunikation mit Eltern, wenn du erwachsen bist und andererseits dieses mit den Eltern reden ist nie gleich verteilt auf die Eltern, sondern es hat immer so einen Schwerpunkt auf einer Seite. Manchmal ist der Vater, manchmal die Mutter, aber es gibt so einen Schwerpunkt und die andere Person ist so ein bisschen außen vor. Und das, da dachte ich, darüber würde ich gern schreiben, über genau dieses Ding. Und dann habe ich gedacht, wie wäre das nicht cool, wenn es diesen alleinerziehenden Vater gibt, der einerseits in diese Kindrolle zurückgedrückt wird, weil der eigene Vater wieder im Haus ist und andererseits eigentlich der beste Vater sein muss, weil sein Kind gar nicht da sein will. Mhm. Und das war, also ganz handwerklich wusste ich möchte Ben haben und ich möchte seinen Vater haben, der zurückkommt in dieses Elternhaus und ich möchte Mia haben, die nicht da sein will. Nur, damit ich diese Geschichte erzählen kann. So. Und dann habe ich das einer guten Freundin erzählt, Grüße an Andrea, und sie sagt als erstes, das kann danach noch ein paar Mal öfter, aber sie sagt als erstes, ach, die Mutter lebt noch. Das muss eine Rabenmutter sein.
Ja.
Also wir wissen noch gar nichts über Orna. Wir haben noch nichts erfahren über Orna, aber der Fakt, dass sie, wie du vorher schon sagtest, die Familie verlassen hat, ist so, wiegt so viel mehr als einem Vater, der seine Familie verlässt. Mhm. Und dann dachte ich, ach krass, wenn ich nicht drüber rede, warum Orna diese Familie verlassen hat, bestätige ich das allgemeine Bild einer Rabenmutter. Mhm. Also es gibt ja keinen anderen Grund, offensichtlich oder erstmal, warum sie die Familie verlassen hat, der irgendwie akzeptabel wäre. Sie kann einfach nur eine schlechte Mutter sein, wenn sie noch am Leben ist. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass die Leute das Buch lesen und das als Bestärkung dieses Bildes nehmen. Und daraus ist dieser gesamte Teil entstanden, dass ich mich dann kopfüber in dieses Thema
Im Englischen sagt man Rabbit Hole und ich suche seit Jahren nach dem deutschen Begriff dafür, aber da reingeworfen habe und mich eingegraben habe und dann mit meiner Schwester, die zweifache Mutter ist mittlerweile, mit meiner besten Freundin, die Mutter ist, mit verschiedenen Müttern in meinem Umgebung unterhalten habe und irgendwann das Glück hatte, auf Lotte zu treffen, die Hebamme ist. Und mit diesen Menschen ganz viel über Geburt zu reden. Und das war krass, weil meine Schwester mir natürlich vorher, wie man das so macht, in der Familien-Telegram-Gruppe so, ja, Geburt war okay, bla bla bla, so. Und dann saß sie da und hat mir erzählt, wie ihre Geburt war. Alter, ich saß da und war wirklich so, ey, wie kann das sein, dass ich als Mitte-30-jähriger Mann so viele Dinge nicht weiß? Wie kann das sein? Das geht von der Statistik von Fehlgeburten, die extrem hoch ist. Jede dritte Frau wird in ihrem Leben mal eine Fehlgeburt haben. Mhm. Also die Statistik andersrum betrachtet bedeutet, dass die Chance, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, ist geringer als die Chance, eine Fehlgeburt zu haben. Mhm. Das ganze Ding von Wochenbett und Wochenbettbinden und postnataler Depression und, also weißt du, das ging so auf und ich war so, was gibt's hier alles?
It's a lot.
Und das Problem ist, was ich wirklich auch als Problem finde, ist, dass ich habe dann sowohl Gina als auch Chrissy, meiner besten Freundin, gesagt so, ey, ich wusste das alles nicht. Und die sagen, fast alle Mütter haben gesagt, ey, bevor ich Mutter geworden bin, wusste ich das auch nicht.
Ja, reich mich ein.
Ja, und das finde ich krass, weil und meine Mama zum Beispiel, die sagt, hey, ich finde es aber ehrlich gesagt ganz gut, weil ich glaube, sonst würde sehr viel weniger Frauen Mütter werden wollen.
Ja, definitiv.
Wir
hätten eine ganz andere Demografie.
Genau.
Falls überhaupt.
Also genau. Und nochmal eine andere, als es ja eh schon ist in Deutschland. Und das, meine sehr viele Menschen, die ich kenne, sehr viele Frauen, die ich kenne, sind sehr, sehr gerne Mutter. Mhm. Und total schön. Meine eigene Mutter eingeschlossen. Ihr Lebenstraum war es, viele gesunde Kinder auf die Welt zu bringen und ein Leben führen zu können, in dem das möglich ist. Und glücklicherweise durfte sie das den größten Teil ihres Lebens genauso machen. Mhm. Und das ist wunderschön und das ist alles cool, weißt du. Aber daneben gibt es halt dann doch auch zu viele Fälle, wo es leider nicht ganz so sanft läuft und wo Dinge passieren von Fehlgeburten oder von, eigentlich ist da gar kein Kinderwunsch, aber der soziale Druck bringt dich dazu, dieses Kind auf die Welt zu bringen.
Ich bin dem Feministen in dir sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, weil ich finde natürlich auch Bens Geschichte super spannend. Also schon allein dieses Spannungsverhältnis, er als Vater und er als Sohn.
Ja.
Also finde ich, wird ja auch in der ersten Szene schon so leicht, also auf jeden Fall sichtbar.
Ja.
Und vertiefst du dann auch über die Geschichte. Aber in Anführungsstrichen, aber Ornas Teil und überhaupt die gesamte Geschichte und wie du das dann nach und nach eben auch aufrollst. Wir wollen jetzt ja auch nicht zu viel verraten.
Ja, voll okay.
Ne? Aber überhaupt sie kennenzulernen und langsam zu erfahren, warum nicht?
Ja.
Ne? Warum nicht? Warum ist sie nicht da, wo sie hingehört, in Anführungsstrichen?
Ja.
Fand ich super spannend. Ich selber bin auch noch gar nicht seit so langer Zeit Mutter.
Ja.
Und vieles von dem, was du gerade erzählt hast, klar, also wie gesagt, reiche ich mich absolut ein. Ich habe das auch so ein bisschen so empfunden, die Identität wird einfach neu zusammengesetzt.
Ja.
Das kann man schon so sagen, vor allen Dingen in der Gesellschaft heute. Gleichzeitig ist es aber eben, wie du sagst, trotzdem so, dass dieses gesamte Thema Kinder kriegen, Kinder haben wollen, Kinder nicht kriegen können, obwohl haben, Kinder nicht kriegen wollen und so weiter.
Ja.
Oder Kinder zu schnell verlieren. So präsent, so vielfältig und so tabuisiert, dass ich das einfach nur begrüße. Auch als Mutter, auch als Frau, wenn sich auch ein Mann damit auseinandersetzt.
Ja.
Hast du denn jetzt trotzdem im Nachgang auch mal in irgendeiner Form ein kritisches Wort gehört? Also jemand, der gesagt hat, wie willst du das einschätzen können? Du kannst ja
du als so Mann, ja.
Genau.
Davor hatte ich Angst tatsächlich.
Ja,
und das war schon ein Prozess auch, der mir sehr wichtig war, dass ich mich da nicht hinsetze und mir überlege, wie so eine Geburt ist, sondern wirklich mit ganz vielen Menschen zu reden und eher aus diesen Beispielen, die ich bekomme, die natürlich einmal durch meine Wahrnehmung geflossen sind, so, aber daraus diese Geschichte zu bauen. Und tatsächlich, also ich kann nicht für alle sprechen und irgendjemand hat bestimmt gesagt,
wie kann er das machen? Und ich habe es gelesen und er hat es halt natürlich wie romantisiert gemacht, wie so ein Mann das macht. Gibt es bestimmt auch die Leute, die auf mich zugekommen sind und mir das erzählt haben. Da gab es immer mal wieder den Moment, dass vor allem Frauen gesagt haben, ehrlich gesagt, ich dachte so, wirklich, er als Mann will das erzählen. Und dann habe ich es gelesen und muss sagen, du hast es ganz gut hingekriegt. Mhm. So, und da bin ich sehr dankbar für. Und nicht da, und das heißt, nicht falsch verstehen, ich will das gar nicht als Lob für mich nehmen, sondern ich bin da sehr dankbar für all die Menschen, die davor mit mir geredet haben. Weil ohne all diese Geschichten hätte ich es gar nicht erzählen können. So, sondern das funktioniert, weil Menschen ganz intim mir Dinge und ganz nah mir Dinge erzählt haben.
Ja, absolut. Würde ich aber auch genauso zustimmen. Ich meine, wenn ich jetzt das schrecklich gefunden hätte, säße ich jetzt vielleicht auch nicht in Stuttgart. Aber ich fand das auch, ich finde, du gehst da auch sehr sensibel dran. Man merkt einfach, dass du das Thema krass respektierst. Also einfach von vornherein sagst, das ist auf der einen Seite das Normalste, oder sollte es sein, das Normalste
total.
Der Welt, aber andererseits ja so ein mythenumwobenes und tabuisiertes zum Teil eben
total.
Thema und finde ich, ist dir auf jeden Fall super gelungen.
Das freut mich total.
Du hast ja auch erzählt, du hast mit vielen, natürlich vor allem Frauen, aber auch eben ExpertInnen aus dem Bereich Medizin oder eben auch der Hebamme gesprochen. Hast darüber hinaus aber auch im Nachgang, also nach dem Schreiben oder im Schreibprozess sie mit einbezogen.
Yes.
Das habe ich in anderen Interviews schon mitbekommen und du erwähnst es auch im Abspann des Buches nochmal.
Ja.
Das heißt, und ich weiß auch, wir haben ja zusammen studiert und haben noch eine Gruppe so mit unseren Masterleuten und hast auch uns eingeladen, mal reinzuschauen.
Yes.
Und da muss ich sagen, das fand ich super spannend, weil das geht wieder so auch in diese Richtung, dass du eben sehr viel auch mit Menschen machst. Das Bild dieses Autoren, der zurückgezogen in seinem Kämmerlein sitzt oder die, ist oft genau richtig.
Ja, ja.
Wird vielleicht manchmal romantisiert, aber grundsätzlich stimmt das schon. Aber du brichst da voll mit. Und jetzt würde mich interessieren, wie war das für dich, dieser Prozess, also die Leute dann einzuladen, dass der Text nicht nur vorher, sondern du schreibst einen Text und sie können wieder draufschauen. Hat das nicht auch, hattest du keine Angst vor Writer's Block in dem Moment, wenn zu viele Köche auch in der Mitte mitmischen oder gab es Vor- und Nachteile?
Ach, spannend. Also ja, das ist kein einfacher Prozess, gar keine Frage. Ich kann, also das ist so schön, weil du sagst das aktuelle Buch und redest über nur ein paar Nächte in meinem Kopf. Und dann,
bist natürlich schon viel weiter.
Bin ich schon, genau, im nächsten aktuellen Buch, an dem ich sitze. Und da sind wir genau an dem Punkt gerade, dass wieder Menschen diese Beta-Fassung gerade lesen.
Krass, soweit schon. Okay, müssen wir gleich auch nochmal.
Ja, können wir gerne machen. Aber natürlich ist das, also auf mehreren Ebenen, das ist erstmal krass, weil ich erzähle ganz viel mit Menschen, ich rede über die Story, bla 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 bla. Ich habe die Geschichte x-mal erzählt, die hat sich immer so ein bisschen verändert. Menschen haben ihre Anmerkungen oder eigenen Erfahrungen dazu mit reingebracht und dann habe ich diese Story. Und dann setze ich mich ungefähr 7 bis 9 Monate hin und schreibe die von A bis Z runter. In der Zeit guckt niemand rein. Das mache ich ganz alleine. Stimmt nicht ganz. Meine Lektorin hat von vornherein immer Zugang. Die macht das aber eher, um zu sagen, ey, mach einfach weiter, guck aber vielleicht, das ist mir aufgefallen. Weißt du, so sanftes Regulieren des Kurses, aber nichts mehr. So, die geht
Profi.
Nicht.
Profi. Ein Vollprofi, die auch weiß, okay, also Stichwort Writer's Block, genau sowas zu umschiffen.
Genau, genau. Gar nicht jetzt schon irgendwo reinzugehen und mich damit zu hindern, überhaupt zu schreiben. Genau, sondern es ist echt so ein Klopfen auf den Rücken und sagen, hey, guter Junge, mach mal. Genau, so. Aber das heißt, das mache ich fast alles alleine. Dann habe ich eine Fassung und in der Fassung habe ich habe diese Geschichte schon zigmal erzählt, ich habe die voll oft in meinem Kopf durchgespielt. Terry Pratchett, großartiger Science-Fiction-Fantasy-Autor, der vor ein paar Jahren verstorben ist an Alzheimer, der die Scheibenwelt erfunden hat und ganz viele Bücher darin hat spielen lassen, hat immer gesagt, Schreiben ist für ihn wie das Wandern durch ein nebliges Tal. Du stehst am Anfang, du siehst vielleicht so 2, 3 Landmarks, also Sehenswürdigkeiten, wo du unbedingt vorbei willst und du siehst das Ende.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja, aber dazwischen weißt du nicht, wie der Weg geht. Also und da kämpfst du dich durch den Dschungel und durch den Nebel und so weiter. Und so fühlt sich für mich Schreiben ganz oft an, dass das so, ich weiß, da will ich hin, aber wie komme ich da hin und was ist der Weg? Und da passiert noch ganz viel auf dem Weg und ich treffe auf Figuren, auf Tatsachen und so weiter und auf Ereignisse, die habe ich gar nicht geplant. Die passieren in diesem Prozess.
Das
in dem
ist
Moment.
Die Magie.
Das ist die Magie dann, genau, vollkommen richtig. Und das ist ein relativ anstrengender Prozess, dieses erste Schreiben. Und das gibt es von verschiedenen AutorInnen, die sagen, egal in welcher Form, die sagen, die erste Fassung schreibe ich, damit ich weiß, wie die Geschichte geht. Mhm. Und dann schreibe ich die Fassung, die ich Leuten zeigen kann. Ja. Und so ähnlich ist das für mich auch. Ich habe dann die erste Fassung, kann so zurückblicken und sagen, ah, hier ist der Weg. Das ist ja geil. Wenn ich das jetzt weiß, kann ich vorher schon. Und dann fange ich an. Ich habe ganz viele Kommentare drin, wo ich sage, oh, du musst schon früher einbauen, das. Oder
Die du mit dir selber.
Also die ich mit mir selber, genau. Ich kommentiere mich selber, damit ich als, damit Future Fabian weiß, wenn er nochmal durchgeht, kann er das und das machen. So. und dann mache ich diese zweite Fassung, die immer noch voller Rechtschreibfehler ist und bla bla bla. Aber da steht dann schon erstmal ein sehr, sehr sauberes Gerüst. So. Und diese Fassung ist die Fassung, die ich dann Menschen zeige. Da öffne ich die Tür. Stephen King würde sagen, first draft, closed door, second draft, open door. Ja. Oder write, closed door, rewrite, open door. Und so ist es bei mir ähnlich in dem Fall. Und trotzdem ist das ja ein sehr, sehr frisch geschlüpftes Baby. Das ist noch blutig. Das, ich bin voller Liebe, weil Endorphin. Die Menschen, die das aber angucken, halt nicht. So, die sagen ja, sag mal, hier das und das funktioniert doch nicht und guck mal da und so. Und manche Sachen kann ich sagen, oh, du hast vollkommen recht, das muss ich ändern, gar keine Frage. Ja, stimmt, in der Szene müsste das gedreht sein oder was auch immer. Oder die Szene, die passt da gar nicht, die muss woanders hin oder raus oder wie auch immer. Aber die haben natürlich auch Anmerkungen, wo ich einerseits erstmal, ich versuche das von mir zu trennen, aber wir wissen alle, wie schwer das ist, wo ich die Kritik an mich ranlasse und sage so, Alter, das ist mein Baby, bist du verrückt? So, und auf der anderen Seite gibt es aber, und das sind die schlimmsten Momente, gibt es Punkte, wo Leute sagen, hey, das und das, und ich denke, Scheiße, du hast
Verdammt,
recht.
Verdammt, du hast recht, ja. Und das heißt aber irgendwie, man darf nochmal ein Drittel umkippen, oder?
Ja, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, was das heißt. Also ich weiß noch nicht, wie die Lösung ist. Ich weiß, dass du recht hast, aber ich habe keine Ahnung, wie es aussehen muss. Und das sind die schlimmsten Momente, weil da sitzt du dann da und ich würde auch das nicht als Writer's Block bezeichnen, aber das sind die Momente, wo ich wirklich weiß, und das kommt bei mir jetzt, also die haben jetzt noch etwa eine Woche Zeit und die ersten Rückmeldungen sind schon da und ich lese so halb mit und bin so, ja, Fabian in 2 Wochen wird sich darum kümmern.
Zukunftsfabian, okay, genau. Alles klar.
Ja, manchmal arbeite ich ihm zu und manchmal lasse ich die Spülmaschine eben dann doch voll. Und da bin ich jetzt gerade und das war in dem Buch eben auch so. Und das sind wirklich harte Momente, weil da kommt nochmal viel Arbeit auf mich zu und auch viel Zweifel und viel auch verloren sein im eigenen Text, weil was ich ja mache, ist, nicht den Text als Ganzes zu sehen, sondern wirklich so szenenweise zu versuchen, Dinge zu reparieren oder Dinge zu schaffen. Und ich weiß, dass ich bei Nur ein paar Nächte irgendwann hoch verzweifelt war, weil ich das Buch nicht mehr gesehen habe. Ich habe einzelne Szenen gesehen und dachte irgendwann, aber ich habe doch genau das schon mal so geschrieben. Wiederhole ich mich gerade einfach nur? Weißt du, so man so voll da drin zu sein. Und dann ist es total schön, wenn dann Linda, meine wunderbare Lektorin, von außen drüber guckt und es nochmal als Ganzes liest und sagt, guck mal, so sieht es als Ganzes aus.
Großartig.
Ja, total. Das ist wunderschön. Und da passiert natürlich auch nochmal ganz viel. Gerade in diesem Beta-Prozess, weil ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber meine
Mitbewohnerin. Ich glaube, es kommt gerade eine Mitbewohnerin
genau,
rein. Ne? Machen wir mal ganz kurz Pause.
Ja, können wir gerne machen.
So, Hannah ist reingekommen, die macht sich jetzt was zu essen, hat netterweise die Türen zugemacht und du darfst weiter über den spannenden Beta-Prozess
genau,
sprechen.
Genau, ich kann da jetzt weiterreden. Ich habe das gelernt tatsächlich bei der UFA, als ich für Daily Soaps geschrieben habe. Daily Soaps schreiben ist ja ein Fließbandprozess, das so Alltagsjob ist. Du musst für fünf Tage der Woche 20 Minuten sendefähiges Material produzieren. Das ist so fließbandtechnisch aufgearbeitet, dass es selbst nicht mehr Drehbuch ist, was ein Team macht, sondern das sind zwei Teams. Die einen machen die Stories und dann kommt der Dialog danach, erst wenn die Story steht.
Ach, krass.
Und ich war in diesem Story-Team als Storyliner. Und dann sitzt du da zu 6, 7, 8 an so einem großen Tisch und da hängt diese große Übersichtskarte, die Future-Karte, wie weit quasi, man weiß dann schon, in einem halben Jahr wird Person X aus der Serie raus sein, die Person wird mit der verheiratet sein und da ist der große Reveal, dass die Person, ich spinne jetzt ein bisschen rum, Transgender ist oder was auch immer, weißt du, aber das passiert an der Tafel und dann siehst du genau wochenweise, wir müssen am Ende der Woche an der Punkt sein und so weiter. Da sitzt du und dann hirnst du jeden Tag neu, welche Geschichten du wie erzählen willst. Und das Erste, was du lernst, ist, dein Ego musst du hart zurückschrauben. Weil es kann sein, dass du deine Idee viel geiler findest als die Idee, die anderen nehmen, aber die nehmen halt die andere. Und dann musst du sehr schnell darin sein, deine Idee loszulassen und zu sagen, okay, Wir arbeiten an der Idee und meine Motivation läuft in diese Idee.
Wahnsinn.
Immer mit der Idee, dass das Gesamtprodukt die beste Version dessen wird, was es sein kann.
Klingt so ein bisschen eigentlich fast nach dem Gegenteil von, also nicht, ja doch, wenn man sich so den wirklich zurückgezogenen nochmal, um das mal das
ja,
Bild herauf
ja.
zu beschwören, des Autorin, der Autorin, die wirklich erstmal nur das, was in seinem, ihrem Kopf ist, zu Papier bringt und sich möglicherweise dafür feiert oder auch nicht,
ja.
aber erstmal niemand anders draufschauen ja. lässt, ist das ja genau das Gegenteil. Also ihr habt da live Ideen produziert,
genau.
rausgesprochen und es wurde entweder zerpflückt oder gesagt, ja, das ist es.
Genau, ja, zerpflückt meistens noch nicht mal, sondern halt einfach, nee, sorry, das passt nicht. Oder
noch schlimmer.
Ja, genau, das, damit,
gar keine
damit muss
Zeit.
Man erstmal klarkommen. Genau, man hat keine Zeit dafür. Du musst halt dann an den Ideen arbeiten, die du hast, weil es eh, du bist nur am Produzieren die ganze Zeit. Das war krass. Es war krass zu lernen, aber ich habe es geliebt in der Hinsicht, wie schön ich es finde, in einem Team zu arbeiten und da auch zu merken, weil ich weiß, ich habe meine Schwächen auch, was mein Handwerk beim Schreiben angeht und so weiter. Und dann aber ein Team zu haben, wo jemand sagt, ey, ich habe Bock drauf, das zu machen, also mache ich das so.
Ich würde gleich gerne nochmal auf ein ganz anderes Buch umschwenken, nämlich den Literaturtipp Nummer 2, den du uns mitgebracht hast. In dem Fall ging es ja, oder hattest du die Aufgabe, ein literarisches Evergreen aus deinem Regal zu ziehen. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Michael Ende, Das Gefängnis der Freiheit. Ich glaube, zu Michael Ende muss ich gar nicht so viel sagen. Der ist bis heute ein sehr bekannter und großartiger Autor, auch wenn er schon seit nächstes Jahr werden das 30 Jahren sein, tot ist.
Stichwort Momo,
genau,
Jim Knopf
genau,
und
die unendliche Geschichte. Genau.
Ohne Ende.
Alle diese Geschichten. Momo wird gerade neu verfilmt von Christian Ditter. Michael Ende hat aber nicht nur Kindergeschichten geschrieben, hat auch Erwachsenensachen geschrieben, vor allem Kurzgeschichten. Und das war ganz schön, weil es wurde der Wagenbach Verlag gegründet in Stuttgart, weil Thienemann, der Verlag von Michael Ende, sitzt in Stuttgart. Von dem Verleger von Michael Ende, weil Michael Ende gesagt hat, ich würde auch gern Erwachsenensachen veröffentlichen. Und daraufhin haben die gesagt, dann gründen wir einen Verlag, damit du für Erwachsenensachen veröffentlichen
das
kannst.
Das ist ja wohl auch Life Goals.
Ja, wirklich. Und da sind einige Bücher erschienen, mehrere Kurzgeschichtenbände, unter anderem Das Gefängnis der Freiheit. Und das habe ich in die Hände, ist mir in die Hände gefallen, weiß ich nicht, wie alt ich war, 16, 17 oder so. Und dieses Buch ist voller toller kurzer Geschichten, die meinen Blickwinkel auf die Welt auf jeden Fall immer wieder ein bisschen neu gedreht haben und erweitert haben. Und es gibt eine Geschichte ganz spezifisch darin, die heißt Aus den Aufzeichnungen des Traumweltreisenden Max Mutow. Was eine unfassbar schöne Geschichte ist, über diesen Traumweltreisenden, der eine Aufgabe hat. Er muss nämlich der uralten Konkubine einen Auftrag erfüllen, den er auch nur macht, damit er von ihr einen Gefallen bekommt, damit er den nächsten Gefallen einlösen kann, weil er eigentlich einen ganz anderen Auftrag hat. Und in diesem Fall, diesen Ausschnitt, den wir mitbekommen, geht er in die Wüste, um nach der perfekten Stadt zu gucken, die die uralte Konkubine in Auftrag gegeben hat. Und sie bemerken, dass diese Stadt lebendig ist. Und was dann passiert, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Aber es geht schnell, dreiviertel Stunde. Die Geschichte ist sehr, sehr schnell gelesen. Hat mich sehr berührt, hat mich sehr begleitet. Auch, weil ich dann knapp 10 Jahre, nachdem ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, mein Sprechkunststudium beendet habe in Stuttgart und dort hast du Abschlussprüfungen, die aus Texten bestehen und dann, du musst so verschiedene Textformen, aber auch verschiedene Textzeiten zusammensetzen. Du hast aber die Hand quasi, wie das aussieht und mein Haupttext war diese Story, also diese ganze Dreiviertelstunde, die ich da auf der Bühne performt habe, hat sich dieser Text durchgezogen und war Anfang und Ende und das bedeutet, ich habe über Monate hinweg sehr, sehr eng mit diesem Text gearbeitet so, und habe den wirklich nah an mir gehabt, weil der wirkt, also ich habe den nicht nur auswendig, im Englischen sagt man by heart, was ja was ganz anderes ist, als das im Kopf zu haben, gehabt so und habe den bis heute sehr, sehr nah bei mir und muss immer wieder eben auch an diese Motivation von Max denken, wie er durch sein Leben geht und was ihn antreibt und so. Und ja, das begleitet mich bis heute. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Buch jedes Jahr rausnehme und darin lese das nicht, aber immer wieder erinnere ich mich daran und komme auf diesen Text zurück.
Schön. Aber man kann die Variante jetzt nicht mehr kaufen, aber generell in einem neueren Format oder in einer neueren Auflage.
Es gibt,
glaube
ich, eine E-Book-Fassung. Das gibt es, aber als gedruckte Fassung kriegst du das, meines Wissens gerade, kriegst du das Buch nur antiquariatisch.
Okay. Muss ich nochmal schauen, ob ich trotzdem euch irgendeinen Link in die Notizen
packen kann. Ja, so zu Booklooker oder zu irgendeinem fairen
Antiquariatsystem.
Auf jeden Fall spannend. Ich hatte Michael Ende wirklich eher mit Kindergeschichten.
Ja, ganz viele und kann ich auch total verstehen. Und dann zu sehen, dass, also und ich finde, Michael Ende ist ja vielleicht so ein bisschen wie die Pixar-Version von Kindergeschichten. So, man kann das mit Kindern lesen und irgendwie als Kind ganz viel rausziehen. Du kannst das aber auch als Erwachsener lesen und ganz viel rausziehen.
Ganz anderes rausziehen.
Genau, genau. Und das ist ja das Schöne an solchen, an gut gemachten Kinderfilmen auch.
Absolut. Dann lass uns doch noch mal einen Blick in Buch werfen.
Yes.
In dein eigenes.
In mein eigenes.
Genau. Wir sind wo?
Wir sind jetzt an dem Punkt, dass das Kind da ist, Ben aber noch bei Orna ist. Wenn sie niesen musste, kam immer ein bisschen Urin unten raus. Wenn sie wirklich pinkeln musste, brannten die aufgerissenen Vulvalippen. Und wenn sie aufstand, fühlte sie sich, als ob ihr jemand die Bauchmuskeln rausgerissen hatte. Instabil und viel zu weich. 2 Monate voller Schlaflosigkeit und Schmerzen, blutigen Toilettengängen und allen Gefühlen zwischen tiefster Reue in der Nacht und ungreifbarer Faszination am Tag, die alles vergessen ließ. Für ein paar Stunden. Bis Orna um 3:45 in der Nacht das sanft schmatzende Baby Ben in die Arme drückte und dieses immer stärker werdende Gefühl endlich in Worte fasste. Das war's, Ben. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Mia konnte niedlich sein, wenn sie so friedlich in Bens Armen lag, der Traum eines süßen Engels. Aber Ornas ganzer Körper war durchsetzt von Müdigkeit, die sich so tief anfühlte, dass kein Schlaf jemals genügen konnte. Und all ihre Bedürfnisse hatten sich seit 2 Monaten, eigentlich fast einem ganzen Jahr, diesem Wesen untergeordnet. Ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich es nicht gemacht. Ich muss ihr das jetzt sagen, damit ich nicht wieder einknicke. Morgen zieht ihr aus. Ben war jede Nacht mit ihr wach, quälte sich aus dem Bett, wenn sie was aus der Küche brauchte, deckte sie zu und lehnte sich mit seinem Rücken an ihren, wenn sie aufrecht im Bett saß, weil sie vor Schmerzen nicht mehr liegen konnte. Er sah so müde aus, wie sie sich fühlte. Sein Kopf schnellte nach oben und sie fragte sich, woher er die Energie nahm. »Jetzt schon? Und wo soll ich hin?« Sie zuckte mit den Achseln. »Du hattest lang genug Zeit. Hast dich nicht gekümmert?« Ben betrachtete Mia, wiegte sie sanft in seinen Armen. »Ich kenne sie erst so kurz und trotzdem kann ich mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Ich bin vollkommen überfordert und weiß nicht, wie das alles wird, wenn sie irgendwann selbst laufen und krabbeln kann und diese Welt erkunden. Was, wenn sie anfängt, sich Dinge in den Mund zu stecken? Wie soll ich sie denn vor irgendwas schützen? Aber ich will das lernen und hinkriegen.« Er sah Orna an, voller Hoffnung und dem Willen, der beste Vater für Mia zu sein. Aber dann war da noch was. Und sie konnte nicht greifen, ob es Wut war oder Enttäuschung oder einfach nur ehrliches Interesse. »Geht's dir nicht auch so? Willst du wirklich ohne sie weiterleben?« Mia war toll. Sie hatte Ornas dunkle Haare und ihre Augen, und wenn sie voller Neugier anstarrte, in einer Art, die bis in Ornas Seele reichte und ihre winzige Hand ausstreckte, dann spürte auch Orna, wie nah ihr dieses kleine Wesen war. Und trotzdem merkte sie jeden Tag, dass das nicht das Leben war, das sie wollte. Sie vermisste es, selbst entscheiden zu können, wann sie aß und ob sie den Tag am Schreibtisch mit anderen Menschen oder einfach nur mit dem Laptop im Bett verbringen wollte. Sie vermisste ihre Leute und all die Gespräche über den Klimawandel, über Politik und den besten Ort in der Stadt, an dem sie den Abend verbringen würden. Gespräche darüber, ob Mia schon genug gegessen hatte, ob ihre Muskulatur stark genug und wie fest der Kot in der Windel war, ödeten sie an. Und wenn sie dann realisierte, dass dieses Kind nicht nur zu Besuch war, erfasste sie eine kalte Angst. Weil diese Version ihres Lebens, in der sie wirklich Mutter war, mit jedem Tag greifbarer und gleichzeitig unvorstellbarer für sie wurde. Diese Frau wollte sie nicht sein. Sie fuhr sich erschöpft über die Augen, drückte dann den Rücken durch und verschränkte die Arme. Hoffentlich konnte sie sich stärker zeigen, als sie sich fühlte. »Ben, das war der Deal und du hast zugestimmt. Von mir aus geh zu deinen Eltern, aber ich kann das wirklich nicht länger.« Bis gerade hatte Ben noch voller müder Liebe das Kind angesehen. Jetzt starrte er auf dem Boden, gebrochen und verloren, wie jemand, der nicht wusste, wie man durch dieses Leben kam. Aber wer wusste das schon? Orna seufzte. »Bis Ende der Woche, aber bitte kümmere dich drum.« Bens Gesicht leuchtete auf und er nickte entschieden. »Okay.« Sie winkte ab und wankte zurück ins Bett. Sie konnte den Montag nicht erwarten. Bens Stimme sprach sanft auf sie ein. Er versuchte, sie zu beruhigen, aber Mias Schreie drangen durch den Flur und die Türen bis ins Schlafzimmer. Orna konnte nicht zählen, wie oft sie in dieser Nacht schon auf die Uhr geschaut hatte. Mia war schon am Abend unruhig gewesen und Ben mit ihr im Wohnzimmer geblieben.
Orna genoss es, das Bett für sich zu haben. Keine Angst, die Kleine zu erdrücken, kein anderer Körper, auf den sie achten musste, keine Bewegungen neben ihr. Aber solange Mia zwei Türen weiter mit weit geöffnetem Mund schrie und schluchzte, konnte Orna zwar allein sein, aber trotzdem nicht schlafen. Sie stöhnte auf, genervt, strampelte blind die Decke zur Seite und stieg mit dem Rest ihrer Energie aus dem Bett. Im Wohnzimmer schaute Ben ihr verzweifelt entgegen. »Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken.« Orna rieb sich den Schlaf aus den Augen. »Schon klar, dass du das nicht willst. Passiert aber trotzdem.« Sie betrachtete ihn, wie er all seine Aufmerksamkeit in dieses kleine Wesen steckte, sie wiegte und nah an sein Gesicht hielt, wie er auf ihre Bewegungen reagierte und sein Gesicht verzog, wenn sie ihres verzog, wie er versuchte, sie mit seiner Stimme einzulullen und sie doch wieder Luft holte und schrie. Orna wandte den Kopf, als ob der Lärm dann an ihr vorbeiziehen könnte, und wartete eine Atempause ab. »Wir hatten gesagt, bis Ende der Woche.« »Ich bin noch nicht dazu gekommen. Sorry, Orna, ich kümmere mich morgen drum. Ich bin bald weg.« »Blödsinn, das erzählst du seit Wochen.« Sie sah sich im Wohnzimmer um. Bens Sachen lagen überall. Die Couch war ausgezogen, das Laken fleckig, daneben die Wickeltasche und Klamotten von Mia, und sie konnte nicht unterscheiden, welche dreckig waren. Die ganze Wohnung roch nach einer Mischung aus Babypuder, Öl und vollen Windeln. Sie schob eine Boxershorts von Ben mit dem Fuß beiseite, schüttelte entschieden den Kopf und verschränkte die Arme. Sie wollte das nicht mehr. »Morgen packst du deine Sachen.« Ben streckte ihr die Kleine entgegen und drückte sie dann noch fester an sich. »Dein Ernst? Das kannst du doch nicht machen. Was bist du für ein Mensch?« Für einen Moment wollte Orna sich verhört haben, Halluzination durch Schlafmangel. Aber Ben sah sie entgeistert an, vorwurfsvoll. Sie versuchte, der Wut keinen Raum zu geben und spürte den Impuls, sich verteidigen zu wollen, Ben vor die Füße zu spucken, was sie alles für ihn getan hatte und dass er kein Recht hatte, sich jetzt so aufzuführen. Bis er irgendwann einknicken würde und sich entschuldigen, mit knirschenden Zähnen und ganz leise, nicht nur, weil sie Recht hatte und er das wusste, sondern auch, weil Mia nicht aufwachen sollte. Sie würde genervt abwinken, zurück ins Zimmer gehen, und obwohl Ben ihr Recht gegeben haben würde, bliebe diese nagende Ungewissheit, was für ein Mensch sie wirklich war. Sie wollte keine Mutter sein. Aber konnte sie ihn mit einem Kind allein lassen? Sie würde ihm nochmal eine Handvoll Tage geben. Dann würde sich all das wiederholen, wie es schon ein paar Mal passiert war. Ben starrte sie kampflustig an und Orna stockte. Weil sie plötzlich verstand, dass er keine Antwort erwartete. Er wusste die Antwort schon. Er wartete nur auf ihren Angriff, damit er sich entschuldigen konnte. Sie kniff die Augen zusammen. War das die ganze Zeit dein Plan? Sie sah sich noch einmal im Wohnzimmer um und keuchte ungläubig auf. Wolltest du einfach hier bleiben?
Vielen Dank.
Ja, gern.
Also ich finde die Szene echt ja unfassbar eindrucksvoll. Gerade wie gesagt, wenn man auch selber Mutter ist und das auch sein will und bleiben will. Selbst dann kommen aber bei solchen Schilderungen einfach diese ersten Nächte und diese Intensität, ja. So neues Leben plötzlich, also so einen neuen Mitbewohner einfach zu haben, der die aber auch nicht mehr weggeht.
Ja.
Das finde ich, hast du echt wahnsinnig gut eingefangen. Ich würde gerne noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Und zwar eines, das wir am Anfang kurz angeschnitten haben.
Ja.
Und jetzt so mit Blick darauf, dass wir uns auch langsam dem Ende nähern, möchte ich gerne einfach noch mal auf das Thema Self-Publishing eingehen.
Ja.
Nicht einkommen. Und zwar hast du ja beides wirklich auch mal durchexerziert. Also
yes.
Du bist sowohl bei Verlagen
ja.
Gelandet oder bei einem Verlag inzwischen und hast aber dein allererstes Buch eben selber veröffentlicht. Und da würde mich einfach der Prozess nochmal interessieren. Also das Schreiben ist so das eine. Du hast ja eben auch schon gesagt, das war ja oft oder ist oft sehr kollaborativ bei dir.
Ja.
Aber wie bist du dann mit dem Thema Veröffentlichung umgegangen? Hast du es bei Verlagen versucht oder wolltest du in dem Moment erstmal direkt das gerne selber veröffentlichen und mal gucken, wie das geht?
Das Buch heißt Eine Nacht mit, nee, so heißt es nicht. So heißt
das Leben ist ein Erdbeben, genau. Und ich stehe im Türrahmen.
Neben dem Türrahmen, aber genau, richtig, ja. Ja, das andere ist einer der Arbeitstitel fürs nächste Buch, wo ich viel mehr drin bin gerade. Ja, du hast recht, das Leben ist ein Erdbeben und ich stehe neben dem Türrahmen. Ja. Ich habe das Buch geschrieben, da war ich 18 oder so.
Und dann habe ich das an ein paar Verlage geschrieben und habe natürlich viele Absagen kassiert und manchmal auch gar nichts gehört und manchmal auch wirklich sehr schöne Reaktionen bekommen, wo ich dachte, krass, da hat sich jemand mit meinem Text auseinandergesetzt. So. Mm. Und das ist trotzdem eine Absage.
Das ist nicht selbstverständlich.
Nee, gar nicht. So. Und also wir beide wissen das und Menschen, die irgendwie versuchen, in diesem Teich zu schwimmen, namens Bücher veröffentlichen, die kennen das. Da gibt es so viele Leute, die versuchen, Bücher zu veröffentlichen, dass da jemand dir wirklich auf dich antwortet und du nicht nur eine Standardabsage bekommst, wenn überhaupt. Das ist schon mal echt schön. So, da hat sich jemand mit dir auseinandergesetzt. Und das ist mir ein paar Mal passiert, aber mehr halt auch nicht. Und dann war ich irgendwann einfach auch sehr ungeduldig. Und das war 2012 an einem Punkt, wo dann Books on Demand existierte schon, also die Firma, das Prinzip Print on Demand existierte schon. Amazon hatte CreateSpace gegründet, was es mittlerweile nicht mehr gibt, was in, ich glaube, KPD eingeflossen ist, aber eben auch so ein eigenes Print-on-Demand-System. Und da poppten so ein paar Firmen auf und plötzlich ähnliche Entwicklung wie bei der Musik und bei anderen Künsten, war es nicht mehr teuer, Dinge selbst zu veröffentlichen, weil du nicht wie früher, du musstest nicht irgendwie erstmal ein Buch wirklich setzen lassen, sondern das kannst du auch, wenn du einen Freund hast oder eine Freundin, die sich damit auskennt, kannst du das auch quasi zu Hause machen, so ein Buch schön hinzukriegen. Und du musst nicht erst 500 Stück als eine Auflage drucken lassen auf dein Risiko, die irgendwo liegen müssen und so weiter, sondern plötzlich sind da Systeme da, die es ermöglichen, relativ risikoarm dein Buch selbst zu veröffentlichen. So, und Amazon spielte da damals schon eine große Rolle und war schon immer der gierige Konzern, der er bis heute ist, aber vielleicht noch nicht ganz so böse wie heute. Vielleicht versuche ich mich auch nur rauszureden, warum ich das darüber gemacht habe.
Aber es ist auf jeden Fall ein Gamechanger, kann man sagen.
Total, also. Genau. Und da habe ich dann gesagt, komm, jetzt, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich bin total müde des Wartens. Ich veröffentliche das jetzt selbst. Dann habe ich im November 2011 beschlossen oder im Dezember 2011 beschlossen, ich mache das. Und mein bester Freund ist unter anderem Grafikdesigner. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Und ein anderer Freund, Christian, Grüße, der bis heute auch immer noch alle meine Bücher liest in den Beta-Fassungen, hat das Lektorat, sagen wir mal, ein Korrektorat gemacht. Er selber sagt, das ist kein Lektorat, weil so viel Energie konnte er gar nicht da reinstecken. So ist halt einfach auch ein riesiger Job, so ein Buch nochmal anzugucken und nicht nur zu gucken, ob es rechtschreibtechnisch sauber ist, sondern wirklich auf einer inhaltlichen Ebene alles sauber zu ziehen. So, da macht Linda einen wunderbaren, aber auch echt einen schweren Job. Ich hoffe ja da immer so gut, wie es mir geht, entgegenzukommen. und Christian hat das Korrektorat gemacht und mit Nico zusammen haben wir uns diesen Titel ausgedacht und wir haben ein Cover entwickelt und er hat das ganze Buch gesetzt, was total schön war, aber auch total anstrengend, weil das für ihn das erste und einzige Mal war, dass er das gemacht hat. Wir konnten aber auch halt ganz viele Spielereien reinbringen, die man sonst so in einem Buch sehr schwer unterkriegt. Also so mitten im Text Dinge zu unterstreichen oder so Seitenmarkierungen mit reinzuschreiben. Finde ich bis heute geil, fand ich damals schon geil. Und da hatte ich die Chance zu sagen, hey Nico, können wir noch hier bei Seite 42 einmal einkreisen und so? Also so Sachen machen. Das haben wir alles gemacht und dann war das Buch da und Menschen konnten das kaufen. Und dann setzt da das ein, was sich Aufmerksamkeitsökonomie bezeichnet. Das ganz egal, wie großartig deine Sachen sind, solange niemand davon weiß, wird das niemand konsumieren. Mhm. Und ich habe wirklich, also ich konnte das so eins zu eins absehen, wenn ich in der Zeit dann auf Poetry Slams war oder auf Lesebühnen und ich habe gesagt, hey, und übrigens, ich habe auch ein Buch geschrieben, dann habe ich ein paar Exemplare verkauft. Aber wenn ich nicht gesagt habe, hey, hier ist ein Buch, habe ich auch keine verkauft. Mhm. So. Und FreundInnen von mir, Bekannte aus der Self-Publishing-Szene, da habe ich gemerkt, die verkaufen viel mehr. Die stecken aber halt auch so viel mehr Energie da rein, weil du musst halt das ganze Marketing selbst machen. Das in gewissen Genres, vielleicht auch besonders, wenn es ein E-Book-Only ist, funktioniert das ganz gut, dann kannst du das vielleicht machen und besonders, wenn du dann einen Namen hast, ab einem gewissen Punkt, glaube ich, also auch Stephen King könnte seinen eigenen Verlag gründen und das verkaufen, natürlich würden die Leute, also weißt du, also klar, aber für jemanden, der oder die noch überhaupt nicht bekannt ist in dem Metier, musst du dir erstmal sehr hart deinen Weg erarbeiten und dann ist immer noch sehr viel Glück dabei, ob das funktioniert. Dann gibt es dann so ein paar Stories, die man erzählt, die so Self-Publishing Kings and Queens oder Leute wie Andy Weir, der Marsianer geschrieben hat, der dann
auch das quasi kostenlos verschenkt hat, bis dann irgendein Verlag gesagt hat, hey, da ist so ein kostenloses Buch sehr lange schon auf Platz 1 in den Charts bei Amazon. Vielleicht sollten wir uns das angucken und dann haben sie die Rechte verkauft und das daraus gemacht, was es heute ist. Und da ist
aber es ist so ein bisschen dieses Beispiel, was man auch oft genannt kriegt, weiß ich nicht, wenn, hey, Kopf hoch, Joanne K. Rowlings
genau,
Buch wurde auch 20 Mal abgelehnt.
Ne? Genau, so, genau, aber das sind halt die Ausnahmen.
Ne, das ist so das, was die Leute sehen und hinter jedem erfolgreichen Autor, hinter jeder erfolgreichen oder auch nur veröffentlichten Autorin steht eben Hunderte, wenn nicht Tausende.
Die es nicht geschafft haben.
Genau, die einfach in Schubladen rumliegen.
Und das finde ich total wichtig, weil ich das, also in der Chronologie zu bleiben, kommen wir gleich dann mal darauf zurück, aber in der Chronologie zu bleiben, ich habe das gemacht, habe irgendwie aber auch festgestellt, dass ich 2012 nicht damit verbracht habe, eine neue Geschichte zu erzählen, sondern diese Geschichte zu veröffentlichen, was ein ganz eigener Job ist oder mehrere eigene Jobs. Und dann war das Buch drauf und das ist cool und ich, das ist ein nettes Buch. So, es geht um Pornos. Finde ich es okay, kann man machen.
Kann man sich übrigens, wer jetzt aufhorcht, kann man sich übrigens weiterhin unter Creative Commons inzwischen kostenlos runterladen.
Das schon damals, genau. Das war auch einer der Gründe. Ich hatte einen Verlag, der gesagt hat, hey, wir würden das machen. Da habe ich gesagt, ich würde es gerne gleichzeitig verschenken. Und die waren so, ja, nee, dann nicht.
Schwierig.
Vollverständlich auch. Alles gut. Aber genau, es ist unter Creative Commons veröffentlicht. Es gibt eine Hörbuchfassung, nicht von mir, sondern auch unter Creative Commons von Klaus eingesprochen damals. Kann sich also auch als Hörbuch anhören, wenn man das lieber will, oder eben einfach kostenlos runterladen. Genau, man kann sich es auch als Taschenbuch immer noch bei diesem großen Online-Händler kaufen. Ich habe dann gemerkt, das ist cool. Ich schäme mich auch nicht für dieses Buch, das ist alles nett, aber ich muss das auch nicht nochmal machen, weil der Prozess, ein Buch zu erstellen, neben dem Schreiben, ist ein ganz anderer und da und dann zu bewerben, und das ist nicht mein Job. Das will ich auch nicht, dass es mein Job ist.
Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Stichwort, was du eben gesagt hast. Ja, Stephen King, ne? Der könnte jetzt. Ja, aber macht er nicht.
Nee,
erscheint immer noch bei Heine und dann dem Pendant in den USA.
Genau,
also
genau.
Gibt ja auch einen Grund, warum die Etablierten das nicht mal mehr
genau
machen.
Ja, und dann war für mich klar, das war's, und ab jetzt versuche ich wieder Bücher, habe ich ja vorher schon versucht, aber ich will wieder zu verlagen, und das war dann so mein Bucketlist Nummer 1, war ein Buch beim Verlag zu veröffentlichen. Das hat halt bei mir aber auch 11 Jahre gedauert nach der Veröffentlichung des Selbstpublishing-Buches und damit insgesamt knapp 20 Jahre von der Idee, Bücher bei Verlagen zu veröffentlichen, bis zum wirklichen Punkt. Und es gab darin auch Momente, wo das sich nicht danach aussah, dass das klappt, weil alle das Buch, das dann als immer noch wach rausgekommen ist, niemand haben wollte. Und davor ich ein Buch geschrieben habe, das auch niemand haben wollte, trotz Agentur und allem. Und ich war dann vor, weiß ich nicht, mittlerweile 5, 6 Jahren an dem Punkt, wo ich auch wirklich sehr böse war auf diese ganze Branche und dachte, ich habe keinen Bock, ich will nicht noch mehr Energie und Herzblut reinstecken, nur seit knapp 20 Jahren Absagen zu kassieren. Und dann hat sich alles in meinem Fall zum Guten gedreht, weil Heimann gesagt hat, hey, wir haben Bock, wir machen das, und wir machen das als Spitzentitel, was natürlich auch nochmal sehr schön ist. Und dass das nicht einfach auf Seite 42 in der Vorschau auch veröffentlicht wird, sondern vorne drauf ist und beworben wird und so weiter. Da habe ich verstanden, dass ja, du musst es nur so lange probieren, bis das klappt, aber niemand sagt, dass das zu deinen Lebzeiten passiert.
Ja.
Und das ist, finde ich, ein Punkt, der bei all der, wenn du Bock hast darauf, Geschichten zu erzählen, dann mach. Ich werde dich davon nicht abhalten. Aber ich werde dir schon sagen, dass das kein leichtes Brot ist und dass das ganz oft auch nicht funktioniert. Und ich finde, das ist wichtig. Das hat ganz schnell auch nichts mehr mit dir und deinen Fähigkeiten zu tun, sondern weil es halt einfach so viele Leute gibt, die gerne schreiben würden und das auch zum Teil auch können und alles. Du im richtigen Moment die richtigen Personen, in der richtigen Stimmung, dass die Leute sagen, jetzt ist gerade Zeit für so ein Buch, musst du, so viele Sachen müssen zusammenfallen, die nichts mit dir und deinem Können zu tun haben. Und das Durchhaltevermögen und auch das Wiederaufstehvermögen und das Selbstwertgefühl, das trotz all der Absagen, das zu halten, das ist ein Brett.
Das ist ein Brett, aber, und also geh ich bei allem mit, aber das würde ich da auch tatsächlich nochmal unterstreichen. Ich ziehe in diesen Momenten immer gerne, ich habe ihn heute schon mal erwähnt, ich bin jetzt gar nicht so der Ed Sheeran-Fan, also der ist cool, aber ich ziehe gerne ein Zitat von ihm heran, weil der mal gesagt hat, Persistence is more important than talent.
Yes.
Also, ne, was nicht heißt, dass, ich glaube, da muss man nochmal gucken auf die Definition von Talent, so, ne, Talent im Sinne von dem Genie-Gedanken, das vermeintlich angeboren ist und wir schreiben mit 4 Jahren unser erstes Buch und da haben unsere erste Veröffentlichung mit 12. Das ist damit möglicherweise mit dem, was er im Zitat sagt, gemeint.
Ja.
Aber aus meiner Sicht gibt es eben auch das Talent, was du dir wirklich, das handwerklich erarbeitest. Wir haben auch schon erwähnt, Du hast literarisches Schreiben in Hildesheim studiert, da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Du hast eine Ausbildung zum Storyliner gemacht. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, außerhalb der Verlagsbranche jetzt in dem Fall, über die wir uns unterhalten, Feedback zu bekommen, erstmal aus der Branche.
Total, genau.
Vor allen Dingen, um besser zu werden. Ja. Also Vernetzung ist natürlich auch wahrscheinlich nicht unwichtig, aber es geht am Ende darum, vor allen Dingen zu ergründen, okay, warum werde ich jetzt abgelehnt? Warum klappt das noch nicht?
Was kann ich ändern, damit das nächstes Mal anders läuft?
Und wer da das Handtuch wirft, so Tough Cookies, dann ist es halt auch nicht für dich. Ich teile diesen Weg ja stark mit dir. Ne? Habe auch Ewigkeiten gebraucht, um eine Literaturagentur zum Beispiel zu finden.
Ja.
Und habe da aber vor allen Dingen gelernt, dass es, also wenn ich jetzt so auf die alten Bücher zurückblicke, denke, ja, das war vielleicht auch einfach noch nicht die Zeit.
Voll,
ich musste mir das einfach noch erarbeiten und vielleicht zu Recht, weil ich jetzt die alten Sachen, die würde ich auch ungerne jetzt im Buchregal stehen sehen. So.
In der Form, wie sie jetzt gerade sind. Ja.
Genau, richtig, ja klar.
Vollkommen,
ne?
Also showing up ist wirklich so großer Teil davon, so du musst dranbleiben.
Richtig.
Also, das ist die traurige Wahrheit ist, das ist super wichtig, dass du dranbleibst, weil nämlich, wenn du nicht dranbleibst, dann ist klar, dass nichts passieren wird.
Genau.
So, niemand sagt, wir finden niemanden, den wir veröffentlichen können.
Es gibt so wenig
Bücher. Ja, genau.
Genau, aber was du aber auch sagst, ist natürlich dieses, wenn du dranbleibst, kann dir es immer noch keiner versprechen.
Genau, eben.
Aber
genau,
die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit jedem Tag, jedem Monat, jedem Jahr.
Je länger du dranbleibst.
Richtig. Ne?
Genau. Aber wie gesagt, leider, ich kenne auch Leute, die talentierte GeschichtenerzählerInnen sind, die aber halt auch jetzt am Ende, also wirklich, keine Ahnung, Mitte 70, 80 sind, wo du weißt, schade, die hat einfach nicht im richtigen Moment jemand gefunden und gesagt, lass mal was daraus machen. So.
Ja.
Und dann ist das,
Und das liegt dann natürlich nicht nur am Talent. Ne, die Branche ist eben auch und Gatekeeper und so weiter. Und überhaupt, wie geht's dem Literaturbetrieb generell heutzutage?
Ja.
Und in dem Sinne vielleicht auch, um nochmal an den Anfang dann zurückzukommen, sollte vielleicht auch nicht komplett und pauschal abgeraten werden. Oder du, glaube ich, berätst auch
nicht
vom Self-Publishing. Ja. Aber du sagst einfach, es ist auf seine ganz eigene Art ein hartes Brett. Und man muss sich vor allen Dingen darauf einstellen, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, erstmal gar keine Zeit mehr zum Schreiben zu haben. Du hast dann eins fertig, willst es gerne rausbringen. Ja, dann kannst du jetzt erstmal dich in den nächsten Monaten ums Marketing kümmern. Und und das ist ja, wenn es dann fertig ist, um den Satz, alles, was du gerade erwähnt hast. Ne?
Genau. Und zwei Sachen. Das eine ist, meine Erfahrung ist 12 Jahre her. Da ist auch viel passiert, auch was Automatisierungen und so weiter angeht. Und es gibt großartige AutorInnen und erfolgreiche, ist ja nicht mal das Gleiche, aber auch erfolgreiche AutorInnen in dem Business. Bedeutet aber auch, ich kenne auch Leute, die sagen, ich bin im Self-Publishing, mein Durchsatz ist, dass ich alle 3 Monate ein Buch auf den Markt werfe. Und das hört sich erstmal total. Ja, also auf der einen Seite zu sagen, krass Mann, wie schnell du bist, aber auf der anderen Seite ist das richtig harte Arbeit. Also da gehen Menschen auf dem Zahnfleisch, weil die sagen, Alter, ich habe den Leuten versprochen, dass Teil 3 rauskommt. Und das ist dann halt auch so ein bisschen manchmal wie bei so einer Fernsehserie, wenn die nicht nah genug an dem letzten Staffel rauskommt, dann hast du dann irgendwann dann hast du das Interesse verloren, hast was anderes Neues gefunden, was du gerade besser findest und sagst, ja, irgendwann gucke ich das noch, aber vielleicht halt auch nie.
Mhm.
Und wenn das dir bei einem Buch passiert, wo du darauf angewiesen bist, dass die Leute dein Buch kaufen, das baut auch einen Druck auf, den du auch erstmal standhalten musst. So.
Ja.
Also deswegen, ich will das gar nicht verteufeln, das funktioniert auch. Es ist schon auch möglich, es ist einfach nur auch nochmal ein anderer Teil in diesem Spiel, so mit ein bisschen anderen Regeln.
Das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ich möchte gerne, du uns gleich vielleicht noch einen kleinen Ausblick jetzt auf das gibst, woran du jetzt gerade arbeitest, dein Buch in Anführungsstrichen oder in Klammern Tipp Nummer 3 haben. Das ist ja bei mir unter der Kategorie Alien. Das muss auch gar kein Buch sein. Es darf auch eine Serie sein, oder? Hast du dir da was überlegt?
Yes. Shoot. Ich merke, ich verwende viel zu viele Anglizismen, vor allem für Wörter wie yes, wo ich ja natürlich weiß, was das deutsche Wort dafür ist.
Bin ich da ansteckend, ich benutze ja auch gerne.
Ja.
I'm sorry.
Ja, alles gut. Also für mich, was tatsächlich Alien ist, was ich sehr selten mache, ist Sachbücher lesen, weil da merke ich, irgendwie ist das nicht mein Genre und auch nicht meine Art von Informationskonsumieren. Mhm. Also da bin ich eher dann bei Dokumentationen oder so, da komme ich viel schneller rein. Und eine Ausnahme, die mich aber auch sehr begeistert hat, die auch sehr, sehr nischig ist, ist Because Internet von Gretchen McCulloch, heißt sie. Es gibt's, ich behaupte immer noch, nur auf Englisch. Gretchen McCulloch ist eine Linguistin, die sich mit den Auswirkungen des Internet, was die Sprache angeht, auseinandersetzt, was ja total spannend ist. Sprache hat sich schon immer entwickelt und natürlich, also es gibt französische Lehnwörter im Deutschen, weil es eine Zeit lang sehr hip war, Französisch zu sprechen an Höfen und so weiter. Und es gibt ganz viele englische Lehnwörter und andersrum und so. Und jetzt gibt es also eine quasi mehrere Generationen schon von Sprache, die online passieren. Und das Spannende an online ist natürlich, dass es ja niedergeschrieben ist und man kann im Gegensatz zu früher wirklich Konversationen, die privat sind, hat man schriftlich da und kann die untersuchen.
Viele Daten.
Genau, man hat sehr, sehr viele Daten und Gretchen McCulloch setzt sich genau damit auseinander, wie Sprache sich da verändert und was da so passiert und welche Sachen zu was führen. Also wie zum Beispiel dadurch, dass das Internet vornehmlich Englisch ist, weil es aus dem Sprachraum kommt und auch zuallererst nur mit dem englischen Alphabet versehen war, was das zum Beispiel bedeutet für Menschen aus dem arabischsprachigen Raum, die sich dann dort einfinden, die dann versuchen, mit den englischen oder lateinischen Buchstaben, die sie zur Verfügung haben, ihre Wörter neu abzubilden und quasi eine Mischform an Sprache finden, um das abbilden zu können. Und das war für mich total, total schöner. Also ich meine, klar, ich habe ganz viel mit Sprache zu tun, sowohl im Sprechen als auch im Schreiben, grundsätzlich im Kommunizieren und Geschichten erzählen. Und das war aber trotzdem nochmal ein anderer Ansatz für mich, das so anzugucken. Und hab auch lange gebraucht, weil Sachbuch und wahrscheinlich auch Englisch, aber hab's geliebt.
Ich habe es eben schon angekündigt. Ich würde, bevor wir uns hier verabschieden, gerne noch einen kleinen Ausblick von dir hören auf dein neues Buch.
Frühjahr 25 ist der.
Ich muss gerade überlegen, welches Jahr haben wir jetzt. Ja, okay, gar nächstes nicht.
Jahr.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja, ich habe so einen Zwei-Jahres-Rhythmus und solange Heimon sagt, hast du Bock, sage ich ja. Mal gucken, wie lange
aber
das
aber trotzdem, noch funktioniert. Jetzt, also ein gutes halbes Jahr hast du noch. Und dann
ja, genau, deswegen. Das ist auch, es liegt schon vor. Diese Beta-Fassung ist da und Menschen haben schon drüber gelesen. Ist alles super spannend und da kommt jetzt ganz viel Arbeit auf mich zu in den nächsten Monaten.
Und das worum Wichtigste?
Geht's?
Worum
genau.
Was kannst du schon sagen?
Ich bin da sehr offen und erzähle sehr gern über Dinge, die noch nicht existieren. Junge Trauer, was passiert, wenn du deinen Partner, deine Partnerin, vielleicht sogar deine Ehepartnerin verlierst mit Anfang 30 und du keine Ahnung hast, was Trauern bedeutet und wie du damit umgehen sollst. Und das wird eine Story, die aus drei Perspektiven erzählt wird. Aus der Perspektive von David, der seine Frau verloren hat in einem Autounfall, den sie verursacht hat. Er hat keine Ahnung, wie Trauern geht. Und aus der Sicht von der besten Freundin von Katharina, die gestorben ist. Kinga heißt die beste Freundin und Kinga hat eigentlich Katharina schon im Laufe des Lebens verloren, weil diese Freundschaft auseinandergedriftet ist. Und jetzt ist halt keine Chance mehr, das rückgängig zu machen. Und wie geht sie damit um? Und dann ist da noch Marie, die Tochter des Totengräbers, die auf dem Friedhof lebt und die aus persönlichen Gründen einen ganz großen Antrieb und Motivation hat, Menschen so schnell wie möglich wieder in die freie Welt zu entlassen und sie so sehr vehement von diesem Friedhof wegschiebt und sagt, ich kenne deine Frau nicht, aber sie hätte nicht gewollt, dass du den Rest deines Lebens hier sitzt. Also bitte leb dein Leben weiter. Und zwischen diesen verschiedenen Formen von Trauer und Umgehen damit muss David irgendwie klarkommen. Genau, und das passiert. Diese drei Versionen von Umgang mit Trauer, die verfolgen wir über einen gewissen Zeitraum und setzen uns auseinander mit der Frage, was Trauer bedeutet und Schuld und verpasste Chancen und dass man Menschen eben auch schon während sie leben noch verlieren kann und so. Und das ist ein krasser Prozess, auf jeden Fall. Ja. Dafür war ich im Bestattungsinstitut, dafür habe ich viel Kontakt mit Menschen über ihre Trauer. Wietrauerstdu.de ist eine Unterseite meiner Website, wo man seine Trauer reinschreiben kann und kriegt dafür im Gegenzug die Trauer von jemand anderem angezeigt. Genau, damit arbeite ich gerade und das ist natürlich
kein Fabian Neithardt-Buch ohne eine kleine innovative Komponente.
Innovativ-kollaborative
Komponente.
Genau, immer wieder was Neues. Naja, ich habe gemerkt, dass beim Buch davor das einfach total spannend war, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten über ihre Erfahrung als Mutter, Nichtmutter und so weiter zu reden. Und das habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal noch ein bisschen größer. Ja.
Absolut, das Ergebnis ist ja genauso spannend, mindestens wie die Gespräche für dich waren.
Total.
Ja. Ich bin super gespannt auf das nächste.
Ich auch.
Frühjahr 25, Leute, merkt's euch. ja, damit sind wir, glaube ich, wir haben aber auch lange geredet. Das war super interessant und ging thematisch doch in ganz unterschiedliche Richtungen.
Ja, auf jeden Fall.
Passend zu dem 1000 Sasser Fabian. ich möchte mich einfach nochmal bedanken, dass du zu Gast heute bei Lieblingslit warst.
Ja, total gern. Vielen Dank, dass du dir diesen Weg auf dich genommen hast und hierher gekommen bist.
Ja, sehr gerne.
Sonnige Stuttgart.
Super interessant. Wer Lust hat, einen kleinen Blick in Fabians noch WG, sag ich mal, zu werfen. Also
ich werde schon immer noch einen Fuß hier drin halten, auf jeden Fall.
Ja, solltest du. Es ist wirklich eine super, super traumhafte Wohnung. Auch mit einem wunderschönen Ausblick. Ich habe ein bisschen Material aufgenommen, was dann auf den Social-Media-Kanälen, Instagram und TikTok zu sehen sein wird. Ist alles auch verlinkt, natürlich auch die von Fabian. Wer sich für Fabians Werke interessiert und sonstige Tätigkeiten findet, alle Links, die auch jetzt zu den Werken, die erwähnt wurden, aber auch zu seiner Website, in der Beschreibung der Folge. Euch sage ich ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt schöne Tipps rund um Fabis Lieblingsliteratur, natürlich auch seine eigenen Bücher und natürlich auch sein spannendes Autorinnenleben mitgenommen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Lesen eurer Lieblingsliteratur und sage tschüss, bis bald.
Vielen Dank, alles Gute, tschüss.